Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 133. Und heute ging es tatsächlich um die Phase, die jetzt vor der Tür steht, die Peak-Phase, die Wettkampfphase, denn auch in Deutschland gehen jetzt die Wettkämpfe los. Ihr seid vielleicht in der unmittelbaren Vorbereitung auf Hamburg, Rot, Frankfurt, Kraichgau, whatever. Und deswegen sind wir heute nochmal wirklich darauf eingegangen, wie ihr die nächsten Wochen gestalten solltet, was es mit eurem Mindset macht, wenn ihr jetzt Testwettkämpfe macht, wenn ihr vielleicht einen Testday macht, wenn ihr die Trainingseinheiten durchziehen könnt oder vielleicht auch nicht durchziehen könnt oder vielleicht irgendwas auf Biegen und Brechen versucht durchzuziehen. Also wirklich so, wie ihr euch in den nächsten Wochen verhalten solltet, um dann am Tag X top vorbereitet am Start zu stehen. Material, Psyche, Ernährung, Mindset. Also haben wir alles angesprochen. Nicky Boy, habe ich was vergessen?
Nö, am Ende geht es noch so ein bisschen über die letzten Rennen und die Rennen, die bevorstehen, die jetzt noch kommen. Aber du hast vor allen Dingen sehr ausführlich alles für die Race Week besprochen und ich sag nur so viel. Leute, drückt kurz auf Pause, holt euch Zettel, Stift, Papier und dann geht's hier kurz in die Werbung und dann geht's los mit dem Podcast.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Triathlon Chat. Wieder eine Late-Night-Edition, weil Nils musste seine Marathon-Prep starten.
Ja, Kick-Off. Ich bin zwar noch nicht angemeldet, im Gegensatz zu dir,
ja.
Aber wir haben beschlossen, wir machen es. Und ich bin auch nur deswegen nicht angemeldet, weil der Link nicht funktioniert hat.
Ja, aber wir haben gehört, du kriegst noch einen funktionierenden Link, Nils. Und wir müssen aber drüber reden, du bist hier reingekommen. Ich war schon im Aufnahmestudio-Programm hier. Und du hast gesagt, oh, das wird eine lange Nummer. Ich habe jetzt extra noch nicht gefragt, was das heißt, damit wir das im Podcast besprechen können.
Ja, du meinst ja Marathon, aber erstmal siehst du absolut sonnenverbrannt aus. Hast du heute nochmal 200 Kilometer auf dem Bock verbracht?
Nee, 200 nicht, 130. Zu meiner Story kommen wir gleich.
Ah, okay.
Weil das passt gut. Das passt gut zu dem Thema, was wir uns heute so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben. Also meins passt zum Thema später, deswegen können wir mit dir anfangen.
Was ja irgendwie auch zum Thema passt.
Ja, aber das ist noch weit hin, bis da Race Week ist.
Das stimmt, aber wir haben ja schon kurz in der Vorbesprechung besprochen, dass die in der Vorbereitung alles richtig gemacht haben bisher und die gut durchgekommen sind, mit sehr breitem Kreuz an die Startlinie gehen können. Die, wo es so ein bisschen porös war, nenne ich es mal, in der Vorbereitung, die sind dann so ein klein bisschen unsicher, die können es aber natürlich in den letzten Wochen noch rumbiegen. Und ich weiß gar nicht, wie lange ist es noch bis zum Berlin-Marathon? Ist auch nicht mehr wirklich lang. 4,5 Monate?
Ja, ich glaub, also für eine Marathon-Prep, also ich sag mal so, du hast Trainingspläne im Club geschrieben, Marathon-Prep 12 Wochen.
Und hast gesagt,
ja, weil wie lange willst du dich auf Marathon vorbereiten? Jetzt erzählst du, 4 Monate sind kurz.
Aber ich glaube, der erste Long-Run in der Marathon-Prep, 12-Wochen-Prep, ist, glaube ich, 90 Minuten oder so.
Ja.
Und wenn ich jetzt Sonntag 90 Minuten laufen würde, wäre das 50% Steigerung des Longruns bisher. Also eine Stunde bin ich schon gelaufen. Aber ich bin wirklich auch mit Erschrecken, haben wir auch schon drüber geredet, weil halt gerade Radfahren so wahnsinnig viel Spaß macht. Weil das Wetter ja einfach bei uns im Norden, es scheint nur noch die Sonne. Das ist auch echt schon ein bisschen grenzwertig. Also man darf es ja nicht sagen, aber ich glaube, wir profitieren richtig vom Klimawandel hier in Hamburg. Also wir hatten
nicht nur hier in Hamburg, kann ich euch sagen.
Ja, aber Kalifornien, sagst du ja immer, ist ja eh immer besseres Wetter.
Ja, ich habe ja bei euch mit Erschrecken gesehen, dass ihr Armlinge anhattet. Armlinge und Weste, die sind irgendwo in der Schublade, wo ich nicht mal mehr weiß, wo die sind.
Ja, aber das Krasse ist tatsächlich, dass es hier halt einfach seit Wochen nicht mehr regnet. Und da hört der Spaß dann ja tatsächlich auf.
Ja, das ist echt scheiße.
Für die Natur ist es wirklich nicht gut. Wir hatten am Dienstag ja wieder Lauftraining jetzt an der Alster. Im Winter sind wir in der Hafen City. Ab April sind wir an der Alster. Und ich kenne das normalerweise so im August, September. Wir machen dann ja immer die Lauftechnikübungen auf dem Sandweg. Und im August, September ist es dann wirklich immer so staubig, dass du dann einfach danach wie nach so einem Gravel Race aussiehst. Und das war jetzt am Dienstag auch schon der Fall, wo ich wirklich dachte, das gibt's doch nicht, wir haben Mitte Mai. Und ich meine, klar, die Natur sieht super aus, weil halt alles super grün ist, aber boah, das ist schon...
Muss jetzt mal regnen, ne?
Ja, muss echt mal regnen. Also für die Natur ist es überhaupt nicht gut. Zum Trainieren ist es natürlich sensationell, aber bei dem schönen Wetter hat man halt, finde ich persönlich, eigentlich mehr Bock auf Radfahren. Ist ja bei dir momentan auch so. Deswegen hatte ich jetzt wirklich einige Wochen, wo ich nur einmal, vielleicht zweimal pro Woche gelaufen bin.
Ich zero.
Ich weiß zero, aber du machst es ja übers Talent. In meinem Alter muss man das alles hart arbeiten.
Na. Also laufen, wenn wir davon reden, das ist, wenn ich jetzt laufen gehe, dann ist ein Fünfer-Schnitt ganz harte Arbeit und der flutscht bei dir immer locker. Wenn ich dich dann wieder sehe, schon auf den Fotos mit deinen Kenianer-Waden da, da bist du einfach genau wie so ein Tom Schlegel. Der trainiert nie laufen, dann siehst du den, der sieht aus, als hätte er 100 Kilometer Wochen gemacht von den Waden, genau wie du. Und das sind auch die beim Laufen, die einfach so 4:30 wirklich immer geht.
Für 4:30 wohl das hinten raus.
Ja, so ein bisschen arbeiten.
Genau.
Aber das kann ich nicht laufen jetzt, auf gar keinen Fall.
Ja, ist auch auf jeden Fall, um es abzuschließen, um einen anständigen Marathon zu laufen, ist noch viel zu tun. Du hast total recht. Also, aber die 3 Monate, die müssen flutschen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und wir wollten eigentlich 20 Uhr aufnehmen. Und dann liefst du wieder so ein bisschen, weißt du, beim Fußballtraining dabei gewesen. Eigentlich wollte ich in der Zeit laufen, hab dann aber gedacht, zugucken macht doch ein bisschen mehr Spaß. Und dann läufst du halt danach noch. Und dann wurde es halt dann auf einmal echt spät. Dachte ich, shit. Und dann habe ich gedacht, okay, skippst du jetzt? Nee. Du schreibst, ob wir auf 20.30 Uhr schieben können. Dann hast du gesagt, überhaupt kein Problem. Und da habe ich gedacht, gut, jetzt musst du laufen. Schnell die Schuhe geschnürt. Und dann tatsächlich auch noch kurz überlegt, ob ich im Longsleeve lauf. Weil wir haben, und das ist halt der Unterschied zu euch, wir haben halt hier immer den kalten Wind vom Meer. Mhm. Und du hast dann auch tatsächlich, wenn du an der Ostsee bist, sind es dann auch nochmal 4-5 Grad kälter. Also da sind es dann so, keine Ahnung, 12, 13, 14. Bei uns sind dann halt 17, 18. Und Anna war ja gestern beruflich in Düsseldorf. Und da sind es dann halt, bei euch sind es ja immer über 20 schon.
Ja, ja.
Also da merkst du dann einfach einen riesen Unterschied
nochmal. Hier ist Sommer. Hier ist richtig, der Sommer ist schon da. Aber es ist, wie du sagst, ich hoffe, dass jetzt das auch nochmal ordentlich runterkommt und regnet ein paar Tage. Das wäre wichtig für die Natur, weil sonst sieht es hier schnell aus wie irgendwo in Spanien oder sonst was. Dann wird halt in ein paar Monaten ja alles nicht mehr schön grün, sondern grau. Und dieses schön grün ist wirklich richtig gut. Und deswegen macht es Radfahren alles auch so Spaß, ne?
Voll.
Sonne, alles ist grün. Das ist schon.
Form ist da,
Form kommt. Das ist schon sensationell alles. Aber ich bin gespannt auf meinen ersten Lauf, den ich dann jetzt auch erstmal wieder irgendwann. Ich habe mir vorgenommen, nächste Woche, Sonntag ist ja noch, ich bin ja in der Race Week jetzt gerade, Sonntag ist rund um Köln.
Alter Schwede. Wer ist jetzt die Nummer 4? Habt ihr einen vierten gefunden, vierten Mann?
Ja, wir haben schon längst einen vierten Mann, wir haben sogar jetzt schon noch einen fünften, weil Johnny Boy ist eingeflogen.
Ach geil, ja. Extra.
Jetzt ist Sepp Breuer, Lukas Löhr,
Nick Stackenburg, Johnny Boy Johann Ackermann.
Und noch ein Lukas, den kenne ich aber auch noch nicht.
Ach so, ich dachte ja. André Greipel oder so.
Also das Ding ist, allein mit den Namen, die du jetzt gezählt hast, von der Radperformance. Und ich bin heute die Strecke gefahren. Nochmal Recon gemacht. Ich habe es im Real, glaube ich, schon falsch gesagt. Nochmal schön 130 Kilometer am Donnerstag vorher in die Beine gefahren. Und ich bin losgefahren und leck mich am Arsch, hatte ich ein gutes Bein.
No Chain Day.
Oh. Und ich kann dir sagen, bei Kilometer 70, 75 hatte ich 250 Watt Average, 278 MP und dann war auf einmal No Chain Day weg.
Also, da kann ich auch noch einen zum Besten geben.
Ich sag mal so, diese Anstiege auf Malle, Mallorca 312 und so, das liegt mir ein bisschen mehr, weil die sind so 5-6%, schön gleichmäßig, aber hier rund um Köln, da kommen so, das sind keine Anstiege, also das sind keine Berge, das sind kleine Anstiege. 2, 3, 4, 6 Minuten vielleicht. Aber die werden so steil, dass du im kleinsten Gang, um überhaupt hochzukommen, bei mir halt mit meinen 86 Kilo die 4 vorne steht. Und am Anfang, wo ich noch No Chain Day hatte, bin ich dann auch mal so, boah, 4:30, 4:40, so ein Minütchen, 2 Minütchen.
So 3-4 Mal aus dem Sattel gehen,
dann bist du drüben. 3-4 Mal aus dem Sattel gehen, dann bist du drüben. Und dann oben direkt so mit 2,70 weiter, 2,60. Und irgendwann ist mir da anscheinend, irgendwer hat da den Stecker gezogen. Und dann habe ich so ein bisschen gedacht, kämpfst du jetzt und drückst drüber? Und dann habe ich gedacht, das war jetzt schon ein ganz schön krasser Effort. Wär's nach 2 Tagen bis Sonntag, das wäre richtig dumm, da jetzt richtig drüber zu gehen. Und dann war so die ganze Zeit Engelchen, Teufelchen. Dann bin ich locker gefahren und dann irgendwie ging's bergab schnell und dann in so einen Gegenhang rein und dann hatte ich wieder 300 noch was auf der Uhr stehen. Und dann war ja so, ja, 30er Schnitt musst du schon halten. Und zum Glück hatte ich dann auf dem Rücken, also wirklich die letzten 30 Kilometer hatte ich brutalen Rückenwind. so dass ich dann wirklich so 200 Watt fahren konnte und immer über 30 hatte, dass ich safe war. Ich komme mit einem 30er Schnitt nach Hause.
Ah, sehr gut. Strava.
Bin dann schön 31er Schnitt nach Hause gekommen. Aber auch gut angemört.
Also bist du aber nicht mehr zwischendurch, bist nicht mehr an die Tanke und hast noch irgendwie
auch Doch. Ich bin noch rangefahren, hab einen fetten Streusel Mohnkuchen.
Zwei
Colas und noch eine Cola. Ich guck noch eine Cola in die Flasche.
Ja, wir hatten ja, du hast es ja auch gesehen, dass die Story, die ich gestern gemacht habe, ja. mit den Boys of Gucci. Und wir sind tatsächlich gestern, Björn kämpft sich jetzt so, der ist ja in der Vorbereitung auf unsere Girona-Woche. Das ist jetzt ja so sein sportliches Highlight, glaube ich, dieses Jahr. Und kriegt von uns ja immer nur Spott und Häme, weil er ja, er surft halt, spielt Tennis und Radfahren ist halt einfach nur so nebenbei.
Einmal die Woche mit euch.
Genau, Flo hat echt eine richtig gute Form. Und das Gute ist ja bei Flo, das macht ja echt Spaß, wenn beide eine ähnliche Statur haben und ähnliche Schwellenleistung haben. Weil dann ist es ja wirklich so, nicht wie bei dir jetzt, wenn ich vorne fahre, du fährst hinter mir, dann fährst du nahezu die gleiche Belastung. Wenn ich hinter dir fahre, muss ich bremsen, weil ich hinter so einem LKW fahre. Und bei Flo und mir ist es halt echt so, wenn der Vordermann in Unterlenker geht, gehst du dahinter halt auch in Unterlenker. Und da hast du halt so genau das, wie es halt einfach sein muss.
Ja.
Und das macht dann ja richtig Spaß. Und Björn ist dann ja auch so deine Figur.
Ja, Björn könnte mit mir fahren.
Der könnte super mit dir fahren. Aber wenn du dann halt aus der Führung rausgehst, dann steht er halt, hat er halt den Föhn von vorne. Das wird dann auch nicht so gut funktionieren. Und wir sind gestern, sind wir gefahren? Eigentlich sollte Flo 5x10 Minuten EB fahren. Und dann habe ich aber gesagt, nee, wenn wir zusammenfahren, fahren wir 16 Minuten und jeder 2 Minuten vorne. Das ist ein bisschen so over-under werden, dass man halt vorne so leicht überschwellig fährt und hinten hast du dann ja Fat Max bis Sweet Spot. Und das war natürlich für Gusti, ist halt fies, weil wenn wir dann vorne 250, 260 Watt fahren, fährt er halt hinten immer noch 280, 290 und das ist bei ihm halt einfach weit über die Schwelle. So, und dann hat er sich aber echt so die erste 16 Minuten Ding hat er sich sauber zusammengerissen. Und ich schon so, oh Björn, geil, richtig schöne Performance. Da war aber auch Gegenwind und gestern hat es richtig geblasen. Und dann hatten wir am Deich Rückenwind, sodass wir das 16-Minuten-Intervall im 45-4er-Schnitt gefahren sind. Und da war Björn halt so nach drei oder vier Minuten musste er abreißen lassen. Und für ihn war das dann ja so nicht so richtig ein Spaß, aber er hat das dann immer durchgezogen. Wir haben uns dann immer wieder getroffen. Einmal hat er am Deich dann im Seitenwind nachher auf dem Rückweg hat er abgekürzt. Flo und ich das dann durchgezogen. Und wir sind dann ja tatsächlich, wie gesagt, 5-mal das Ganze. Also es waren dann halt einfach 80 Minuten, die du mehr oder weniger an der Schwelle gefahren bist. Dazwischen immer so 5 bis 6 Minuten locker. Und dann sind wir, das war dann so ein Huni insgesamt, und dann sind wir so nach Hamburg reingerollt, dieser klassische Deichweg, den kennst du, glaube ich, auch.
Ja, kenn ich.
Mittlerweile aus der. Und auf einmal merke ich schon, wie mir so tierisch schwindelig wird. Weißt du, dieses Unterzucker und denk schon so, oh fuck, ey, das sind jetzt noch 5 Kilometer durch die Stadt. Boah, dir geht's richtig schlecht. Dann hab ich
und
schnell
vor allem so Antritte und so immer noch, ne? Weil Ampeln kommen dann und so. Das ist die
vorher echt noch so beim Ausrollen mit Flo darüber geredet, wie easy dann 180, 190 Watt sind. Das ist ja echt absurd, weil das ist ja dann bei uns schon auch so Fatmax-Bereich. Rollst du aus, aber wenn du vorher halt die ganze Zeit zwischen 230 und 260 Watt gefahren sind, kommt dir 180 Watt ja wie nichts vor.
Ja.
Und dann auf einmal, aber genau wie du sagst, rollst du damit 120 Watt auf die Ampel zu und musst dann wieder antreten. Ich war richtig im Unterzucker. Und dann dachte ich so, oh komm, reiß dich mal zusammen. Hab dann noch ein Gel genommen und hab gemerkt, das geht. Und auf einmal, 2 Minuten später, Flo so, Alter, ich kann nicht mehr. Und dann hast du ja bei uns, du hast keine Berge, aber du hast dann irgendwie so eine Welle. Du musst dann am Springer hoch raus, musst du so, das sind, ich weiß gar nicht, das sind so 2% für 4. Und er so, ich komm da nicht mehr hoch.
Ein Höhenmeter.
Kein Witz. 3,8 Kilometer vom, also eine Ironman-Schwimmstrecke von zu Hause, sind die Jungs abgebogen zum Bäcker. Und das ist auch das, wo die Fotos entstanden sind. Und da kamen die mit jeder 2 Teilchen, einen halben Liter Cola. Ich so, Leute, ich will doch gar nichts mehr. Ich hab grad ein Gel genommen. Und dann haben sie sich ja erstmal schön 2 Mondschnecken, halbe Liter Cola, um noch die letzten 3 Kilometer nach Hause zu kommen. Da habe ich nur gedacht, alter Schwede, haben wir uns sauber leer gefahren. Das war so richtig.
Und ich war auch, geil.
Und ich war auch den ganzen Tag paniert. Ich war so richtig fritte den ganzen Tag.
Das sah aus, als wenn das so nach 60 Kilometer gewesen wäre, 70.
Aber nee, das war nach 97, 3 Kilometer vorm Ende. Wo du wirklich denkst, wie erbärmlich, das darfst du keinem erzählen.
Och, ist das herrlich.
Aber so kann ich mir vorstellen, hast du dich dann gefühlt. Und da muss man ganz klar nachzuckern, auf gut Deutsch, Kohlenhydrate reinfahren. Aber vielleicht ging deswegen heute auch bei mir der Lauf nicht so richtig gut. Aber die Motivation ist da. Also ich bin dann wiedergekommen, habe deine Nachricht bekommen und dann habe ich echt gemerkt, ich bin halt einfach kein Digital Native, bin ich einfach nicht. Ich weiß auch nicht, ob der Code, ich musste mich dann ja auch noch bei dieser Registrierung anmelden, da brauchte ich dann ja auch ein Passwort und so, aber ich glaube, ich habe das schon alles richtig gemacht, weil der andere Code hat ja auch nicht funktioniert. Aber ich freue mich jetzt richtig auf dieses Highlight, Nicky Boy. Das ist echt, das wird, und ich sag dir, weil dann Basti wollte dann tief stapeln. Der hat ja, glaube ich, eine Bestzeit von 2,56 und meinte, er will unter 2,55 laufen. Dann meine ich, Moment mal, Kollege, du bist den Halbmarathon unter 1,20 gerannt. Sprich, in Berlin ist das Ziel unter 2,50.
Vierer Schnitt.
Da müssen wir mitmachen.
2,48.
Da müssen wir mitmachen, Nicky Boy.
Vierer Schnitt muss ich laufen?
Ja.
Nee, ich habe gedacht unter 3. Das ist schon eine Challenge für mich.
Was ist deine Bestzeit? 2,55.
Nein, 2,58. Aber gut, ich bin noch nie Marathon wirklich so mit Vorbereitung gelaufen, sondern ich bin die 2,58 in Hamburg sind. Ich stehe auf der Messe am Samstagabend.
3 Tage Safeguy, Bierchen. Genau, nee. Immer seriös. Du hattest ja auch noch nicht die Schuhe. Die Schuhe gab es damals noch gar nicht.
Die Schuhe gab es damals auch noch nicht. Siehst du.
Ach komm, 10 Minuten sind gratis.
Jetzt wird er übermütig schon wieder. Görgemann, das Wichtigste, das wollte ich dir noch sagen, bevor wir übermütig werden. Vielleicht machen wir es so. Das Minimalziel sind unter 3 und das Traumziel ist ein 4er Schnitt. Weil sonst, ich weiß nicht, wie das läuft. Dann hast du wieder einen guten Tag und dann redest du schon wieder von 2,45 oder drunter. Und dann weiß ich, 2 Podcasts weiter, meine Wade zwickt.
Ich habe gestern Abend auch schon Liegestützen gemacht, das zählt als Krafttraining.
Oh, Görgemann ist on fire. Ich lieb's. Gut.
2,20 Video. Hat auch richtig schön Muskelkater. Im Pectoralis.
Hast du heute Morgen beim Treppe runtergehen gemerkt, oder was?
Beim Ranzen tragen. Habe ich gemerkt, hast was gemacht.
Kaspi, hast du ein Extrabuch dabei heute?
Die Brotbox ist so voll. Ja. Ah, hervorragend. Nee, aber ich freu mich da richtig drauf. Also, es ist, aber du bist jetzt, machen wir den Switch. Also. Wir wollen heute ein bisschen darüber reden, die Wettkämpfe, denn man muss es ja wirklich sagen, ich glaube, dieses Wochenende geht tatsächlich dann auch die deutsche Triathlon-Saison los. Sonst war das ja eigentlich immer das echt schade Buschütten. Mhm. Immer Anfang Mai war so der Kickoff, wo die deutsche Triathlon-Elite aufeinander getroffen ist. Aber den Wettkampf gibt es jetzt leider nicht mehr. Aber ich weiß von einigen Athleten, dass jetzt, obwohl letztes Wochenende war in München auch schon so ein Liga-Auftaktrennen. Dieses Wochenende ist dann in NRW Liga-Auftakt, auch so dass die ersten Krummdistanzen, so eine Bonn-Distanz findet statt, wo dann irgendwie, das was echt ganz positiv ist, weil alle, die in Hamburg starten wollen, hat natürlich nur die Möglichkeit, entweder ins Ausland zu fahren, für viel Aufwand, ein Rennen zu machen, was ja so 4-5 Wochen vorm Ironman auch Stress bedeuten kann.
Voll.
Und da ist es ganz gut, zumindest so 2 Wochen vorher noch einmal diese ganzen Routinen durchzugehen. Haben wir ja auch diese 4-5 Wochen vorher einen Testwettkampf. Und das ist natürlich optimal. Das heißt, die Saison, die kickt jetzt off. Kann man das so sagen? Kick-off der Saison. Das wollte ich sagen.
Nee, Die Saison kickt jetzt off.
Die Saison kickt jetzt off, auch in Deutschland. Und jetzt stellt sich natürlich auch so heraus, wer hat den Winter über gut trainiert, wer ist vielleicht so ein klein bisschen unsicher, weiß nicht so genau, was los ist. Und da wollten wir euch so ein paar Tipps mitgeben, wie jetzt die letzten Wochen für die, die irgendwie in Rot am Start stehen, die in Frankfurt am Start stehen, Klagenfurt, die haben noch ein bisschen
Hamburg.
Mehr Zeit.
Ach so, ja.
Naja, Hamburg ist jetzt tatsächlich schon Abschluss. Also Hamburg ist in dieses Wochenende und dann sind es tatsächlich nur noch 14 Tage.
Krass, ja, also, stimmt.
Das ist echt, das ist absurd. Hamburg ist schon richtig, richtig früh. So, und wenn da die Arbeit noch nicht gemacht ist, dann hilft das jetzt auch nicht wirklich. Also so eine Woche kann man dann vielleicht noch trainieren, aber da sollte jetzt eigentlich die Vorbereitung mehr oder weniger gemacht sein. Da geht es jetzt noch so ein klein bisschen um den Feinschliff. Aber um euch da halt noch so die letzten Tipps mitzugeben, auch für die, die Hamburg machen, denn die letzte Woche kann ja auch absolut entscheidend sein, ob man jetzt einen Traumtag hat oder ob man sich durch irgendwelche verrückten Harakiri-Aktionen den Tag noch kaputt macht. Und da hast du dann ja auch gleich geschrieben, als ich gesagt habe, komm, lass uns da mal heute drüber reden. Da hast du dann ja auch direkt gesagt, na ja gut, für die Harakiri-Aktion bin ich ja verantwortlich. Aber auch du lernst ja dazu. Du hast ja gerade gesagt, du hast dann gesagt, nee, ich gehe jetzt nicht rüber. Und du hast dich ja auch auf Malle. Ich habe ja den Jungs von Plattfuß, ich habe ja Lasse und Hannes eine WhatsApp geschrieben, habe geschrieben, sie sollen nicht aus den Schuhen fahren, aber hast du ja nicht mit ihr machen lassen.
Oh, da habe ich noch ein Video, wo sie es versucht haben. Ich habe das dokumentiert sogar. Stimmt, das habe ich noch gar nicht gepostet. Das kann ich jetzt nochmal machen hier.
Übrigens, Glückwunsch an der Stelle an die Jungs. Die haben wirklich beide, also Hut ab, Lasse, Hannes.
Geil.
70-3 Premiere und ich glaube, die sind, ihr hättet da eigentlich das Rennen auch zusammen machen können. Ich habe wirklich das Ganze gecheckt. Die waren ja immer irgendwie um 1-2 Minuten voneinander entfernt.
Das Krasse ist, ich meine, die haben diesen Podcast gestartet, Plattfuß-Podcast, weil sie zusammen ein 70-3 machen wollten. Das ist
Vor zehn Jahren. Das ist jetzt
600 Jahre her und jetzt haben sie es endlich geschafft, zusammen Geil. An einer Startlinie und über eine Finishline auch zu laufen. Beide zusammen und das auf so einer geilen Insel wie Mallorca. Also super gut. Kudos an die Boys.
500 Folgen später, zig Honorare, 500.000 Euro reicher durch die ganzen Episoden, die sie aufgelegt haben.
Und
das ist
so ein gutes Businessmodell.
Sensationell. Und sie sahen richtig gut aus, fand ich.
Ja.
Also wirklich coole Suits auch. Schön von Ryzen in Szene gesetzt. Und jetzt geht für die natürlich auch der finale Prep los. Ich meine, sie sind in guten Händen, haben einen Trainer aus Kiel, haben sich da so einen Local Boy gesucht. Auch der scheint gute Arbeit zu machen. Und auch für die, die können auch nochmal zuhören. Ich glaube, so ein bisschen was können sie dann vielleicht auch noch mitnehmen. Denn ich kann mir auch vorstellen, dass die zwei jetzt so jetzt erstmal zurücklehnen, weißt du so?
nee, das ist, ich habe ja mit Lasse gesprochen, ich war ja da, habe ja den Ride mit denen gemacht und dann saß man alle zusammen. Lasse hat es tatsächlich so geplant, die sind jetzt ja immer noch auf Mallorca und er hat sogar extra nach dem Rennen Recovery und dann hat er nochmal Schwiegereltern eingeflogen, damit er nochmal eine Woche richtig Gas geben kann für Rot.
Oha.
Also der ist on fire. Klasse, ja, ist richtig on fire.
Und für die lief das Rennen natürlich auch so, die sind jetzt angespitzt. Also angespitzter, das ist wirklich, mehr geht nicht. Und so soll das eigentlich auch sein, dass wenn man halt wirklich den Winter über gut gearbeitet hat, gut trainiert hat und dann die Premiere oder die Generalprobe 5 Wochen, 4 Wochen vor dem Höhepunkt, die geht dann richtig gut. Das war bei uns Gott sei Dank auch bei vielen Athleten jetzt der Fall. Da weißt du als Trainer, die müssen jetzt einfach 5 Wochen noch gebremst werden. So, da darfst du wirklich immer lieber 5% zu wenig aufschreiben, weil die überziehen die sind so motiviert. Und wenn dann natürlich auch noch das Wetter so mitspielt, wie bei uns. Also vielleicht hätte Lasse lieber nach Deutschland zurückkommen sollen, da könnte er besser trainieren als auf Mallorca, da regnet es mehr. Also auch in Kiel ist gerade kalifornisches Wetter. Aber so soll das sein. Und was ich ganz spannend finde, ist, ich habe ja schon oft erzählt, ich habe ja jahrelang, es waren dann unterm Strich doch nur 2 Jahre, die ich bei Toni Hasler trainiert habe. Und was mich bei Toni ja sehr beeindruckt hat, abgesehen von seiner Attitude, also gerade so, wie er mit den Athleten umgegangen ist, was er denen für ein Selbstvertrauen beigebracht hat, wie er an seine Athleten geglaubt hat, fand ich ja bei ihm immer sehr prägend, seine 4 Säulen, auf die Leistung basiert, das habe ich schon häufig erzählt. Wenn man versucht, 100% zu geben in diesen 4 Säulen, dann kommt man an das Maximum seiner individuellen Leistungsfähigkeit herein. Und diese 4 Säulen sind halt das Training, das ist das Material, das ist die Ernährung und das ist das Mindset. Training, das gibt man im besten Fall am Trainer ab oder in der App haben wir halt sehr, sehr viel Erfahrung, sehr, sehr viel Wissenschaft und Know-how einfließen lassen. Das ist dann ja auch so etwas, wo man sagen kann, okay, da vertraue ich jetzt drauf. Aber so die anderen 3 Punkte, die sind ja mindestens genauso wichtig und da wollen wir so ein klein bisschen drauf eingehen. Ernährung lassen wir außen vor. Kleiner Spoiler für nächste Woche, da kommt dann nächste Woche nochmal was eingeflogen. Haben wir auch schon oft drüber geredet, also auch da kann man mal so ein bisschen in den Episoden in den letzten Jahren gucken. 2-mal hatten wir Robert Gorgos da, der wirklich auch sehr viel erzählt hat, was wirklich sehr gut war. Mindset hatten wir auch mal Annette Cigeti, das war auch super, super spannend, aber das ist natürlich etwas, wo wir auch unbedingt reden wollen drüber, denn da kann man jetzt wirklich extrem viel machen. In den letzten 5-6 Wochen, so die Unsicherheiten, die entstehen natürlich teilweise durch irgendwie ausgefallenes Training. Da hilft jetzt natürlich ein Trainer, der dann halt einfach Sachen auch umstellen kann. Das ist natürlich auch immer so ein klein bisschen das Problem bei den Apps. Auch da haben wir versucht nachzubessern mit den Plänen nach Krankheiten, dass man halt entsprechend dann wieder einsteigen kann, gut ins Training zurückfinden kann.
Ja, oder das haben wir jetzt bei uns ja genau aus diesen Gründen eingeführt. Wenn du eingibst, du bist krank, wird irgendwie das Training gelöscht. Wenn du eingibst, ich bin erschöpft, dann wird reduziert vom Training. Wenn du dann noch sagst, ey, ich fühle mich absolut exzellent und super, dann kannst du das Training auch verlängern. Also es werden dir halt Vorschläge zur Anpassung gemacht. dass man irgendwie so ein bisschen eine Art von Spielraum noch hat, der dir ja einfach so ein bisschen diese Unsicherheit wegnimmt, von der du gerade gesprochen hast, weil das ist ja, glaube ich, so das vom Wettkampf, da geht die Birne an in den letzten Wochen.
Genau, ja, absolut. Also ich glaube, das kann jeder auch unterschreiben, der jetzt in der Situation drinsteckt, egal ob es die Premiere ist, ob man sich irgendwie eine Bestzeit vorgenommen hat oder ja, selbst egal. Also auch wenn wir in Berlin 5 Wochen vor dem Rennen sein werden, werde ich auch nervös sein. Wird jeder, das ist ja auch das, was Spaß macht. Also das ist ja, sobald man irgendwie eine Startnummer am Körper hat, ist man halt wieder aufgeregt und dann ist man wieder ein Rennpferd. Da kann man noch so sehr sagen, man macht das Ganze nur aus Spaß. Es war ja auch echt cool bei deinem Race Report vom Mallorca. Hat man ja einfach gemerkt, wie du da Bock drauf hattest und wie du das dann auch gelebt hast, wie du vorher nervös wurdest und sowas alles. Das gehört ja auch dazu. Und jetzt ist es halt einfach wirklich wichtig, sich darauf zu besinnen, dass man halt die Key Sessions wirklich durchzieht. Also, dass es dann bei den Key Sessions halt auch tatsächlich auch kein schlechtes Wetter gibt. Also, da muss man dann, klar, wenn jetzt irgendwie es ist kalt und es regnet und es ist wirklich so ein Wetter, wo man denkt, boah, das könnte jetzt gefährlich sein. Also, man könnte irgendwie einen Sturz oder dann vielleicht auch einen Infekt oder sowas riskieren. Aber da muss man sich wirklich überlegen, ob man dann tatsächlich in den sauren Apfel beißt und irgendwie eine 3-4 Stunden Einheit auf der Rolle macht. Da bin ich zwar kein großer Fan von, aber jetzt ist wirklich so der Zeitpunkt, wo man das machen sollte. Denn das sind jetzt einfach die Einheiten, die nachher wirklich die Spreu vom Weizen trennen. Das haben wir auch vor 1 oder 2 Wochen besprochen. Die ersten Monate, die sind gut und wie gesagt, wenn man als Athlet jetzt den ganzen Winter über durchtrainieren konnte, natürlich kommt immer mal irgendwie eine Erkältung dazu oder Zimperlein wie eine kleine Verletzung oder sowas, dass man vielleicht 2-3 Wochen mal ein bisschen weniger laufen kann, sich dafür mehr aufs Schwimmen und aufs Radfahren konzentriert oder ein bisschen vermehrt Krafttraining macht, das gehört dazu. Aber wenn man so den Großteil des Trainings durchziehen konnte und dann jetzt in den letzten Wochen und Monaten den Hebel umlegt, dann kann man halt wirklich mit einem sehr, sehr breiten Kreuz an den Start gehen. Und da muss man jetzt natürlich so ein klein bisschen versuchen, wirklich in den nächsten Wochen das Momentum zu halten. Also wenn man ein gutes Rennen schon gehabt hat, dann glaube ich, ist es sehr, sehr einfach, weil man halt einfach weiß, man ist auf dem richtigen Weg. Viele haben aber keine Testrennen gemacht und die sind dann jetzt natürlich so ein bisschen unsicher. Den würde ich tatsächlich empfehlen, nochmal so ein Test-Day einzubauen. Das ist ja etwas, was man auch wirklich sehr gut selber machen kann. Wenn man jetzt kein Rennen gefunden hat und man startet in Rot oder in Frankfurt, da ist definitiv noch genug Zeit, so 4-5 Wochen vorher so ein Test-Day tatsächlich zu machen, wo man dann, man könnte vielleicht jetzt sogar irgendwann ins Freiwasser gehen. Ich denke, die Gewässer werden jetzt schon warm genug sein. Aber die Freibäder haben aufgemacht. Das heißt, man kann eigentlich auch relativ problemlos 1,9 oder 3,8 Kilometer im Neo dann im Freiwasser schwimmen, im Freibad schwimmen, Entschuldigung, wenn das Freiwasser noch zu kalt ist. Also ich würde jetzt nicht bei 12, 13, 14 Grad in See gehen, das muss nicht sein. Ich weiß, viele machen das.
Wie würdest du das machen? Lass uns mal wirklich da reingehen, weil das finde ich super interessant. Ich glaube, das ist für viele, die irgendwie jetzt dann kein Rennen haben oder vielleicht sowas nochmal machen wollen, super interessant. Wir sind jetzt gerade beim Schwimmen da mal angehen. Wie würdest du das konkret machen? Würdest du jetzt versuchen, alles irgendwie hintereinander zu machen oder gebrochen, also erst Schwimmen, Pause, Radfahren, Pause, Laufen, so als generelles Ding und dann, wie würdest du es konkret machen? Also irgendwie einschwimmen und dann Race Pace über 1,9, 3,8, dann Radfahren das gleiche, dann über 90 und Laufen Halbmarathon oder also wie würdest du dieses Ding konkret für dich oder deine Athleten planen?
Ich würde schon versuchen, ein klein bisschen individuell vorzugehen. Also wenn du jetzt wirklich Athleten hast, für die beim Schwimmen tatsächlich die Distanz noch so ein großes Problem ist, wo sie jetzt wirklich sagen, boah, 1,9 Kilometer, kann ich das durchschwimmen? Natürlich kann man das jetzt machen und kann man sagen, man schwimmt jetzt halt einfach optimalerweise im 50 Meter Becken, weil das doch nochmal was ganz anderes als ein 25 Meter Becken und die meisten Freibäder sind ja Gott sei Dank auch Langbahn. Da würde ich dann halt schon sagen, okay, ich könnte jetzt 38 Bahnen durchschwimmen. Wenn die aber halt tatsächlich in der Technik noch nicht so gut sind und die Distanz tatsächlich ein Problem ist, würde ich die lieber 200-300 Meter einschwimmen lassen und würde die dann 19 mal 100 schwimmen lassen mit einer kurzen Pause von irgendwie 10 Sekunden, dass sie sich immer wieder so kurz zetteln können, dass sie einfach noch ein bisschen sauberer in der Technik werden. Ich glaube, dann haben sie von dieser Ausschwimmen sollen sie dann nicht, aber dann haben sie vielleicht so eine 2-1, 2-2 Schwimmeinheit mit 200-300 Meter einschwimmen. Hast du mehr von, als wenn du diese 1,9 Kilometer versuchst, irgendwie auf Biegen und Brechen durchkraulst, dann vielleicht nach 1000 Metern nervös wirst, dann nochmal ein bisschen Brust schwimmen musst und dich dann wieder ins Kraulen zurückkämpfst. Weil im Wettkampf ist es ja nachher was anderes. Da ist dann doch nochmal mehr Adrenalin dabei, da ist die Wettkampfatmosphäre, da hat man Leute um sich rum. Da wird man nochmal ganz anders gepusht sein und da würde ich halt wirklich gucken, ist das jetzt etwas, was den Athlet mental gesehen voranbringt? dann würde ich ihn 1,9, 3,8 Kilometer durchschwimmen lassen. Wenn es etwas ist, was ihn eher bricht, dann würde ich tatsächlich sagen, lieber so eine Serie zu schwimmen wie 19 mal 100 oder 30 mal 100 oder 40 mal 100 oder so.
Okay, und erfahrene Athleten?
Und dann würde ich, erfahrene Athleten, die würde ich tatsächlich auch, glaube ich, eher eine Serie schwimmen lassen. Also da würde ich tatsächlich irgendwie, wenn sie jetzt Ironman machen, würde ich wahrscheinlich 4 mal 1000 schwimmen lassen, dann auch ein bisschen Tempovarianz reinbringen. Bei 1,9 kannst du wirklich überlegen, ob du die dann vielleicht sogar ein bisschen über Distanz schwimmen lässt, dass sie dann nochmal vielleicht 1900 Meter durchschwimmen und dann nochmal 10 mal 100 drauf oder so. Dass es schon eine richtige Einheit ist, die auch ein bisschen müder macht als einfach nur diese 1,9 Kilometer schwimmen. Denn für einen erfahrenen Schwimmer, wenn ich dich jetzt 1,9 Kilometer durchschwimmen lasse, das hat ja wenig Aussagekraft. Da würde ich dich dann lieber die Zeit nutzen, um eine richtige Einheit draus zu machen, wo du dann aber schon natürlich einen wettkampfspezifischen Reiz hast. Dann würde ich jetzt aber keinen superschnellen Wechsel nach dem Schwimmen machen, sondern da würde ich tatsächlich dann auch mit nochmal richtig verpflegen. Also würde halt einfach auch nochmal was essen, was ein bisschen gehaltvoller ist.
So wie wie ihr beim Bäcker zwei Teilchen.
Genau, schön zwei Stückchen. Genau, Cola. Nein, ich würde da natürlich schon was leicht Verdaulicheres essen. Aber ich würde mir da, glaube ich, dann schon so eine Stunde bis zwei Stunden Zeit lassen, weil was ich auf jeden Fall machen würde, ich würde tatsächlich dann auch wenn es komisch aussieht, aber ich würde dann wirklich auch komplettes Race-Setup fahren. Also ich würde dann wirklich auch das Material fahren, was ihr am Wettkampftag fahren wollt, was dann halt auch bedeuten kann, bin ich eigentlich kein großer Fan von Scheibe im Straßenverkehr, weil es halt einfach, ja, die Gefahr, dass im normalen Verkehr halt einfach was passiert, dass man, ach gut, fährt man sich irgendwie das Laufrad kaputt, aber ich finde so Scheibe im Training, das ist auch nochmal was anderes als irgendwie Deep Rims, als ein 808 Hinterrad oder sowas. Scheibe ist, finde ich, wirklich Wettkampf.
Auf Mallorca fuhren auch ein paar Scheiben rum.
Ja gut, die sind wahrscheinlich zum Rennen hingeflogen und haben dann halt einfach nur Einsatzlaufräder mitgenommen, aber ich finde halt auch wirklich, Scheibe ist auch so ein unfassbarer psychologischer Vorteil. Also wenn du halt die Scheibe zum Wettkampf rausholst und hörst dann schon am Tag vorher, beim Rekon hörst du halt so dieses, wenn du aus dem Sattel gehst, und hörst halt einfach dieses Helikopterflappen und sowas alles. Und das ist dann ja, also das Schalten hört sich ja nochmal ganz anders aus. Und das sind wirklich so diese 2, 3, 4%, die würde ich mir einfach für einen Race Day aufheben. Aber das ist ja dann, wie gesagt, so ein Test Day und da würde ich tatsächlich die Scheibe auch rausholen. Würde dann tatsächlich auch den Race Suit rausholen. Würde definitiv die Ernährung 1:1 so testen, wie ich es halt auch im Wettkampf machen will, weil ich einfach auch gucken will, hat Train the Gut funktioniert, schaffe ich das halt einfach, die für mich vorgesehenen Kohlenhydratmengen pro Stunde zuzuführen. Funktioniert das so, wie ich mir das vorgestellt habe? Auch da gibt es ja unterschiedliche Strategien. Einige machen es vielleicht über Gels, andere haben Großteil der Energie in der Aeroflasche, andere haben die Flasche vielleicht zwischen den Extensions. Gerade jetzt auch noch mit den veränderten DTU-Regeln würde ich das Rad dementsprechend auch so anpassen, dass ich genau weiß, ich habe keinen Stress beim Check-in, dass ich da jetzt irgendwie noch was ändern muss, so wie es letztes Jahr in Rot ja viele getroffen hat. Das ist halt einfach super nervig. Wir haben schon darüber geredet und im Nachgang kam es dann ja auch nochmal so raus. Das war einer der Motivationen der DTU, das Regelwerk halt einfach wirklich so zu formulieren, dass jetzt halt einfach jeder weiß, was los ist. Ich glaube, da wurde auch in einigen Podcasts jetzt beim Buddy Talk war Lasse, glaube ich, eingeladen. Da haben sie ausgiebig darüber gesprochen.
Ich habe jetzt gesehen bei der Challenge Rot, die haben auch jetzt irgendwie gerade ein Video gedreht, dass man dann auch, wenn man in Rot startet, spezifisch da nochmal bekommt, was erlaubt ist, dass man mit diesem Video das überprüfen kann. Und das würde ich auch definitiv jedem raten zu machen,
unbedingt,
damit man Seelenfrieden hat.
Genau, dass ihr halt einfach wirklich ganz genau wisst, okay, das ist jetzt erlaubt, das ist jetzt nicht erlaubt.
Und halt nicht vorm in der Race Week, sondern jetzt drum kümmern, jetzt testen,
genau,
könnt ihr
genau
die Flaschen rausziehen, ganz, könnt ihr euch gut genau verpflegen, funktioniert das für euch, hält das ganze Setup und so weiter.
Genau, also exakt wirklich jetzt das Rad so fahren, wie ihr das auch am Wettkampftag fahren wollt, auch tatsächlich auch schon die Mäntel drauf haben, entweder tubeless oder, jetzt geht wieder die Diskussion los,
TPU-Schlauch,
aber halt auch da wirklich darauf achten, dass ihr gute Mäntel fahrt, also brauchen jetzt hier, glaube ich, keinen der zwei großen Hersteller hervorheben, aber
ja, es kommen ja immer mehr ins Game, ne? Es gibt ja jetzt schon vier große.
Ja, wen würdest du jetzt neben Schwalbe und Conti da auch noch so ins
Pirelli ins und Vittoria.
Pirelli, Vittoria, ja. Ja, aber so die gängigen sind ja tatsächlich eigentlich Schwalbe und Conti. Aber egal, also geht einfach zum Händler eures Vertrauens und da jetzt auch nicht irgendwie den Trend der Profis nachmachen. Ich meine, wir werden mit Sicherheit auch nochmal über den grandiosen Sieg von Lionel Sanders in St. George sprechen. Wir haben vorher noch drüber geredet. da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Worauf ich eingehen will, ist, dass ich es halt echt spannend finde, wie viele dies ja schon durch Platten, in Anführungsstrichen, in den Rennen zurückgeworfen wurden. Ja. Also bei Oceanside war es Christian Blumfeld, in Texas war es Gustav Iden und Finn Große Fräse. Und jetzt trifft es Ditlev, dem halt einfach auch voll der Reifen wegplatzt. Also das ist wirklich so, wo du denkst, krass, das habe ich so in dieser Häufigkeit, habe ich das noch nicht erlebt. Und da ist natürlich auch die Frage, wird das Ganze jetzt vielleicht überspitzt? Also wird jetzt vielleicht halt einfach dieses Game ein bisschen überzogen, dass man halt denkt, oh, ich muss jetzt noch schnellere Reifen fahren oder noch schnellere Kombination, und das geht dann halt zu Lasten der Pannensicherheit, formulieren wir es mal halt so. Und da würde ich halt wirklich allen Amateurathleten raten, irgendwie auf diese 2-3 Watt, die natürlich bei den Profis entscheidend sein können, ob ich 2-3 Minuten schneller fahre. Aber dass die on the edge sind, ist ganz klar. Aber bei den Amateuren, fahrt wirklich was Solides, geht da kein Risiko ein, fahrt etwas, was schnell ist, was trotzdem pannensicher ist. Wenn ihr der Meinung seid, ihr fahrt tubeless, dann fahrt ihr tubeless. Aber dann macht das Ganze tatsächlich auch so, dass ihr wisst, die Milch dichtet ab, die Milch ist drin. Da wird jetzt halt bis zum Race Day in 5-6 Wochen, bis zum A-Race Day nichts mehr verändert.
Ganz wichtig, muss ich sagen, weil ich glaube, das haben immer noch viele nicht drin. Wenn ihr euer Hinterrad oder irgendwas ready macht, tubeless, Scheibe, fahrt ihr nicht so häufig. Und ihr stellt die jetzt, ihr racet die jetzt und stellt die dann 6 Wochen in die Ecke. Dann müsst ihr vom Race Day in der Race Week das nochmal neu machen. Weil die Milch sammelt sich unten und verklumpt, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Ein tubeless Setup muss bewegt werden. Wenn ihr darauf keinen Bock habt, zu viel sonst was, dann nehmt halt einen TPU-Schlauch. Kann man auch schneller, einfacher wechseln. Aber nur, dass ihr da Bescheid wisst und es halt auf dem Schirm habt, nicht irgendwie Wettkampflaufräder haben, in die Ecke stellen und die tubeless Milch unten drin lassen und sagen, am Wettkampf in der Woche nehme ich die raus und fahre die wieder. Sondern dann heißt einmal Mäntel runter, alles raus und neue Milch rein, dass es halt wirklich safe ist, weil sonst große Gefahr.
Aber wie oft, Nicky Boy, könnte man auch alle rein theoretisch alle 2-3 Tage die Scheibe in die Hand nehmen und einmal so durchrühren? Ja, das reicht.
Ja, ich weiß nicht, wie lange du das wirklich bewegen musst. Da sind ja auch Partikel drin, ne? In dieser Milch, die dann eben abdichten. Da müsste man jetzt einen Experten fragen. Also da, so tief bin ich ehrlich gesagt nicht in der Materie. Ich bin jetzt auf Mallorca auch das erste Mal TPU-Schläuche gefahren und hab die jetzt immer noch drin und bin davon.
Finde ich ganz gut. Mein Reden. Jetzt Eggy, wenn der das jetzt hört, den DT Swiss Meister, der dreht sich jetzt natürlich, der wird böse werden.
Der ist nicht hier.
Aber ja, mein Reden. Also ich bin tatsächlich, was das anbelangt, oldschool, und ich finde auch echt, du merkst, wenn du die TPU-Schläuche drin hast, die rollen einfach nochmal ganz anders als diese klassischen Gummischläuche.
Ja, das.
Und ich meine, beim Gravel fahre ich auch, wie nennt sich das? Tubeless. Bin auch begeistert. Also toi, toi, toi. Ich habe wirklich noch nicht einen einzigen Platten gehabt und bin 1 bis 2 Mal pro Woche gefahren. Und ja, aber ich habe halt auch noch keinen Platten gehabt. So, und
wenn das ist ja dann, ich wette, erster Gravel-Platten, jetzt steigt oben auch beim Gravel aus Schlauch, weil diese Siffe, das ist auch das, worauf ich, da habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust zu. Aber sonst finde ich tubeless schon geil, weil wenn du irgendwo einen kleinen Cut hast, die Milch dichtet ab, da ist das natürlich sensationell. Nur wenn du irgendwie was Größeres hast, dann musst du da auch einen Schlauch reinziehen und hast du ein bisschen.
Bei Ditlev war nichts mit abdichten.
Ja, aber der hat wahrscheinlich wieder irgendeinen Prototypen gehabt, der super leicht und sonst was ist, und er gesagt hat, ich gehe das Risiko ein und irgendwie Pannenschutz raus, damit noch, weil natürlich je mehr Pannenschutz drin ist, desto schlechter ist der Rollwiderstand. Sonst, wenn das nicht so wäre, würden sie es ja alles vollpacken mit Pannenschutz und es wird nicht mehr funktionieren. Es würde nicht so viel Platten geben, so rum. Aber das ist ja, wie du gesagt hast, die sind on the edge und
Das müsst ihr nicht sagen.
Bei den meisten also um 30 Sekunden oder um 1 Minute auf der Langdistanz geht es halt wirklich nicht, sondern da ist halt der Platten dann nerviger und kostet mehr Nerven und das ganze Rennen, als wenn ihr einfach sauber durchrollt.
Also
und
Fazit.
Nehmt euch da einfach einen Reifen, das glaube ich eh. Die Reifen, die es im Handel frei verkäuflich gibt, das sind die schon sehr, 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 sehr safe sind, wenn ihr da ins obere Regal der Hersteller greift. Und diese absoluten Prototypen und Custom-Sachen, bei was viele Profis fahren, das ist ja gar nicht irgendwie im Radhandel frei zugänglich zu kaufen meistens.
Nee, genau. Aber wichtig ist halt einfach nur, dass ihr das tatsächlich dann auch an diesem Testday benutzt, so das Setup. Ich persönlich bin großer Fan von gewachsten Ketten. Auch die kann man dann jetzt schon draufziehen und müsst ihr dann natürlich schon drauf achten, wenn ihr dann in den nächsten Wochen fahrt. Aber auch das ist jetzt ja kein Geheimnis mehr, dass man die dann nochmal nachwachst, entweder mit Flüssigwachs oder dann auch tatsächlich in der Rennwoche nochmal eine draufzieht. Aber wenn ihr jetzt keine gewachsenen Ketten habt, dass ihr dann auf jeden Fall aber die Kette halt entsprechend fettet oder ölt und das dann auch so macht, wie ihr das halt auch am Tag X dann habt, dass ihr halt auch einfach guckt, dass die Armschalen so sind, wie ihr sie fahrt. Also das Setup sollte halt einfach so sein, wie ihr das am Race Day fahrt. Und da würde ich dann tatsächlich auch, also jetzt bei 90 Kilometern, bei einer Halbdistanz würde ich vermutlich sogar, vielleicht würde ich da sogar 90 Kilometer durchfahren oder ich würde relativ längere Intervalle fahren, würde vielleicht 4x30 Minuten Race Pace fahren mit irgendwie 10 Minuten locker dazwischen. Beim Ironman würde ich jetzt natürlich keine 180 Kilometer fahren, aber da würde ich auch vermutlich sowas wie 3-4x45 Minuten mit 10 Minuten locker machen, dass man halt wirklich auf so eine Gesamtdistanz von irgendwie 4-4,5 Stunden kommt. Man muss jetzt keine 5 Stunden oder 5,5 Stunden fahren, also auch diejenigen, die eine Radzeit nachher von 5-5,5 Stunden haben, da reicht es 4 Stunden zu fahren. Aber schon so, dass es halt einfach wirklich mit dem Schwimmen dann so ist, dass man vielleicht 5 Stunden insgesamt schon an dem Tag trainiert hat. Und dann würde ich tatsächlich, glaube ich, für die Langdistanzler so einen Koppellauf von, je nachdem, wie schnell ihr unterwegs seid, die jetzt länger brauchen, die vielleicht mit einem 4-Stunden-Marathon liebäugeln, die würde ich vielleicht einen 10er, 12er laufen lassen. Alle anderen würde ich dann schon so 15 bis vielleicht 20 laufen lassen und dann tatsächlich auch in der angestrebten Race-Pace und das dann auch wirklich als Koppellauf. Also da dann wirklich Rad natürlich noch in die Bude stellen oder meistens macht man das dann ja so, weil es ja auch Spaß macht, dass man so einen Testday dann vielleicht irgendwie mit Freunden macht oder mit Trainingskollegen und man irgendwo hinfährt, wo man dann dementsprechend auch dann gleich wieder gut laufen kann. In Hamburg, klar, bietet es sich dann natürlich an, das Ganze am Deich zu machen, weil man da halt einfach super Radfahren kann und danach dann halt auch super laufen kann. Dann packt man sein Rad ins Auto, zieht sich die Laufschuhe an, verpflegt sich entsprechend, wie man es in einem T2 auch machen würde, nimmt dann auch die Verpflegung entsprechend mit und dann läuft man halt, wie gesagt, diese Stunde bis Marathon, also Ironman würde ich dann vielleicht, wie gesagt, sogar 21 laufen in der Race Pace. Und dann aber, das ist ganz wichtig, auch darauf achten, dass man genug trinkt, dass man halt wirklich kleine Runden läuft von vielleicht 4 Kilometern Länge, dass man halt nicht immer so eine fette Flasche mitnehmen muss oder aber man hat Support, das wäre natürlich noch besser. Aber dann hat man wirklich so einen super Testday hinter sich. Wie gesagt, wenn man sich auf einen Halbmarathon oder Halb-Ironman vorbereitet, würde ich vermutlich so einen 10er laufen lassen in der angestrebten Geschwindigkeit. Oder man macht so Koppelläufe, dass man 4x4 Kilometer läuft, vielleicht auch so leicht progressiv, dass man die ersten 2x4 Kilometer noch so ein bisschen kontrolliert läuft und die zweiten 4 Kilometer versucht man dann Race Pace zu laufen. Also das würde ich wirklich davon abhängig machen, je schneller man ist, desto eher würde ich das Ganze splitten, weil natürlich ein Athlet, der halt einfach schon ein sehr hohes Niveau hat und der dann vielleicht den Halbmarathon im 4er-Schnitt oder schneller hinten rauslaufen kann, wenn der dann ein 10er beziehungsweise 12, 13 Kilometer in dieser Pace läuft, das haut dann schon ganz schön rein, den würde ich dann vermutlich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, der rennt einen 4er-Schnitt durch oder das Ziel ist es, einen 4er-Schnitt durchzulaufen, den würde ich dann vermutlich so 4x4 Kilometer laufen lassen. Die erste Wiederholung vielleicht so mit 4:10, die zweite und dritte mit 4, also dann wirklich die Race Pace. Und dann würde ich gucken, ist er imstande, vielleicht sogar nochmal 4 Kilometer in 3:50 bis 3:55 zu laufen, weil dann weiß ich, dass diese 4 Kilometer am Stück dann auch, 4 Minuten pro Kilometer am Stück dann auch realistisch sein werden. Also so ein bisschen kann man da auch spielen. Auf jeden Fall, dass man halt guckt, dass man halt einfach wirklich so einen Testday hat, wo man halt wirklich weiß, die Bekleidung passt. Auch da Athleten, da haben wir jetzt auch erlebt, die das erste Mal einen Ironman machen und die letztes Jahr auch schon Halbdistanzen gemacht haben, aber jetzt dann natürlich doch nochmal anders trainiert haben, gerade auch die Longruns gemacht haben und dann haben sie diese entscheidenden 2, 3, 4 Kilo nochmal abgenommen, obwohl sie vorher auch schon austrainiert waren und auf einmal passt der Race-Suit nicht mehr. Und das ist natürlich super, super, super frustrierend und macht natürlich einen riesen Unterschied, ob ich einen Race-Suit anhab, der richtig gut sitzt oder der dann womöglich flattert, denn wenn ich einen flatternden Race-Suit habe, das bringt mir dann gar nichts, das ist dann schlechter, als wenn ich halt irgendwie einen schlechten Suit habe, der aber passt, also dann muss man wirklich darauf achten, dass man dann gegebenenfalls auch nochmal den Race-Suit anpasst und auch da jetzt die Kirche im Dorf lassen, man muss jetzt nicht das allerneueste Modell von den Profis nutzen, klar, wenn man halt weiß, es könnte ein Hitzewettkampf werden, dann macht das natürlich schon auch Sinn, Anzüge zu haben, die halt so einen kühlenden Effekt haben. Aber das ist immer eine Frage des Geldes, da muss man nicht immer ganz oben ins Regal greifen, sondern kann da halt auch einfach das kaufen, was einem gefällt. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass man wirklich einen Suit hat, der gut aussieht. Also es klingt jetzt immer albern, aber ich finde, wenn man halt einfach etwas anhat, womit man sich wohlfühlt, dann racet man auch besser. Und klar, Aerohelm ist natürlich auch etwas, was wahnsinnig viel bringt. Auch da haben wir auch schon oft drüber geredet. Gibt es so die Modelle, der UFEX ist, glaube ich, ein Modell, der bei sehr, sehr, sehr vielen Athleten funktioniert. Der Matrone ist ein Helm, der bei sehr, sehr vielen Athleten funktioniert. Der Abus-Helm, der neue, ist ein Helm, der bei ganz, ganz vielen Athleten funktioniert. Oder ich glaube, das ganz neue Modell ist, glaube ich, noch gar nicht raus, oder? Da gibt es ja so die Gerüchtetrommel, dass die Profiathleten dieses Jahr noch ein neues Modell bekommen. Aber ich glaube, ich habe noch nichts von gehört. Ich glaube, das vom letzten Jahr zumindest, das ist jetzt, glaube ich, verkäuflich. Ja. Letztes Jahr wurde da ja auch schon was verändert. Und das sind tatsächlich so, ich glaube, der POC, also der nicht dieser Star Wars-Helm.
Ja, aber der muss auch, auch dieser andere, die sind ja ein bisschen breiter, das muss wirklich zur Aero-Position passen. Wie du jetzt genannt hast, das sind so die einfach, wenn man mal auf einer Bahn war mit Athleten, die viele Helme testen, das sind die eigentlich bei sehr, sehr vielen auf verschiedenste Aero-Positionen immer recht gute Ergebnisse liefern. Immer noch individuell.
Ich meinte auch von POC, der kleinen abschließt, ich glaube, den fährt Anna Haug. Das ist auch so, ne? Der ist nicht dieser Star Wars Helm, sondern der kleine POC Helm.
Ja.
Das ist auch so ein Helm, der bei sehr, sehr vielen Athleten funktioniert. Aber
das weiß ich gar nicht.
Das ist halt auch jetzt wirklich so ein, wie Nick das gerade gesagt hat. Also es gibt so 4, 5, 6, 7 Modelle, die halt einfach wirklich bei vielen, vielen Athleten funktionieren. Und dann gibt es aber halt Modelle, die dann halt beim Bahntest oder beim Windkanaltest festgestellt werden, die dann individuell wirklich nochmal besser sind. Aber die anderen Helme, da kann man jetzt nicht so wahnsinnig viel verkehrt machen. Das meine ich damit. Also das ist, da wird man jetzt keinen Nachteil davon erzielen, weil man sich den Helm holt. Aber da kann man natürlich doch auch tatsächlich auch sehr viel rausholen. Wobei das alles Entscheidende, und auch das ist jetzt eigentlich Last Call, das alles Entscheidende ist natürlich die Position. Und da, wenn ihr jetzt in Rot oder Frankfurt startet, würde ich sagen, wenn ihr jetzt in den nächsten 1, 2 Wochen noch einen Fitting-Termin habt, dann könnt ihr den wahrnehmen. 3 bis 4 Wochen vorher, das ist schon zu grenzwertig. Also 4 Wochen kann vielleicht noch funktionieren, aber dann, das wird aber auch jeder erfahrene Fitter sagen, wird er nicht mehr massiv was ändern, weil das halt einfach wirklich dann einen massiven Einfluss hat. Aber wenn man jetzt nochmal so minimale Veränderungen macht, 4 Wochen vorher, ich glaube, das kann noch hinhauen. Aber ist auch schon grenzwertig. Aber so, wenn ihr jetzt noch in Frankfurt starten wollt oder in Rot, und habt jetzt noch die Möglichkeit, ein gutes Fitting zu machen, ist das tatsächlich das, was performancemäßig am meisten rausholen kann. Also da könnt ihr auch noch mehr rausholen als mit einem Suit, mit einem Helm oder mit Laufrädern, wenn ihr halt einfach wirklich nochmal richtig, richtig gut aufs Rad gesetzt werdet, weil das ja nicht nur Einfluss hat auf eure Radperformance, sondern halt auch aufs Laufen hinten raus. Denn das darf man halt auch nicht vergessen, es bringt nichts, wenn man super aerodynamisch auf dem Rad sitzt, eine richtig schöne Radzeit fährt und danach aber keinen Meter mehr laufen kann, weil man halt einfach komplett verkürzt im ganzen ischikoralen Bereich, also in der hinteren Kette ist oder der Gluteus halt komplett überlastet ist und man den Po nicht mehr ansteuern kann beim Laufen. Aber wenn ihr da die Möglichkeit habt, jetzt noch kurzfristig Termine zu bekommen, und ich glaube, das wird halt einfach sehr, sehr schwierig werden bei den Fittern und Instituten, die halt einfach sehr gut sind. Aber das wäre halt auch nochmal eine Möglichkeit, wirklich an der Performance was zu ändern. Ansonsten sollte das jetzt halt, wie gesagt, alles stehen. Und da geht es jetzt wirklich einfach darum, die Abläufe zu testen. Vertragt ihr wirklich auch das Produkt? Schafft ihr die 80 bis 90 Gramm, die ihr euch vorgenommen habt pro Stunde beim Radfahren, beim Laufen dann vielleicht 50, 60, 70? Vergesst das Natrium auch nicht. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr wirklich guckt, okay, ist in den Produkten genug Salz? Ich meine, mittlerweile haben da eigentlich alle Produkte so ein bisschen auch nachgebessert. Sind da eigentlich in so einer Ratio, wo man weiß, das ist okay, aber dass man da halt einfach wirklich schaut, 500, vielleicht 750 Milligramm pro Stunde, das ist eigentlich so ein durchschnittlicher Schwitzer, das ist wirklich relativ viel, also da muss man wirklich mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob Mario Schmidt-Wendling das noch anbietet, diesen Sweat-Test, das hat er immer gemacht, weißt du das noch?
Ja, also hat er gemacht, aber ich habe keine Ahnung, ob er das noch macht. Aber es ist ja, du kannst ja auch, wenn du da nicht irgendwas machen willst und es genau wissen willst, kannst du auch so ein bisschen faustformelmäßig mit vorher wiegen, nachher wiegen, nach den Sessions.
Das Spannende ist ja,
weil du auch dann noch weißt, wie viel Flüssigkeit du verlierst, also wie viel du auch trinken musst. Das hat Fred ja jetzt nochmal gemacht.
Aber das Spannende ist ja,
Das
Spannende ist ja, dass die Menge des Schweißes ja nicht unbedingt was aussagt über die Salzmenge, die du
aber du musst ja eh auch gucken, was du aufnehmen kannst und resorbieren kannst, wirklich. Und dementsprechend kannst du da natürlich auch mit einer Faustformel arbeiten. Also du kannst dir auch zu viel Salz reindonnern, dass das halt nicht mehr verträglich ist. Da muss man dann immer so ein bisschen aufpassen. Also ich habe jetzt bei Mallorca 312 auch immer noch geguckt, dass ich im Gels hatte, wo was drin ist. Plus ich habe auch noch 3 so Salztabletten zusätzlich genommen. Mhm. Weil so, ich meine, Mallorca, man kennt es ja auf den Anstiegen, wenn dann da Rückenwind ist oder so und die Sonne drauf, dann steht es da ja und dann ist es nicht mehr 20 Grad, sondern gefühlt schon 27, 28. Und dann schwitzt man schon ordentlich und ich weiß das von mir, wenn es dann sehr warm ist und ich dann eben über längere Zeit diese hohen Belastungen trete, dann neige ich auch so zu Krämpfen irgendwann nach 3, 4, 5 Stunden Belastungszeit eben. Vor allen Dingen, wenn ich dann noch in höheren Bereichen wieder treten will. Und das hatte ich gar nicht auf Mallorca. Und das war auch das erste Mal, dass ich das von vornherein so richtig geplant habe. Und in Rot, da war es das allererste Mal 2022. Und da hatte ich ja auch, bin ich ja auch komplett krampffrei da durchgekommen und hatte nichts. Und das war das erste Mal, dass ich so richtig gespürt habe. Also das macht schon Sinn, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, wenn es nicht darum geht, einfach durchzukommen und einen guten Tag zu haben, dann ist man da im Bereich unterwegs, da muss man jetzt nicht irgendwie einen Sweat-Test mit einem Patch auf dem Arm machen und genau seine Natriumrate wissen.
Nein, da hast du recht. Aber du musst du dir bewusst sein, dass du 500 Milligramm pro Stunde schon, dass das eher ein durchschnittlicher Wert ist, beziehungsweise teilweise sogar 700 Milligramm. Und wenn man dann halt einfach mal schaut, was in einigen Produkten drin ist, ist das oftmals weiter runter. Und da haben wir, glaube ich, in dem Podcast mit Robert Gorgos auch drüber gesprochen. Das liegt auch nicht nur am Natriumverlust. Also was halt auch sehr wichtig ist, ist, dass man halt auch die Kohlenhydrate entsprechend aufnehmen kann. Nur dann, wenn man ausreichend Natrium zur Verfügung hat. Krämpfe kann unterschiedliche Ursachen haben. So ganz final ist es auch immer noch nicht, weiß man es nicht, woran liegt es. Aber wenn man halt entsprechend Salz zuführt, ist das schon ein Weg, wo man Krämpfe vermeiden kann. Das andere ist dann natürlich auch etwas zu machen, was man halt im Vorfeld viel trainiert hat. Ich meine, du bist vorher dann doch einige Kilometer auf deiner Position, auf deinem Rennrad gefahren. Das ist jetzt natürlich etwas, wenn ich jetzt die ganze Zeit in der Vorbereitung nur auf dem Rennrad fahre und auf einmal wechsle ich dann kurz vor dem Saisonhöhepunkt aufs TT, ist klar, dass ich Krämpfe bekomme. Das hat dann auch nichts mit der Natriummenge zu tun, die ich zuführe, sondern hat einfach damit was zu tun, dass ich an die Position nicht gewöhnt bin. Genau das Gleiche geht es auch um die Intensitäten. Wenn ich halt im Training nur rumtruller und dann fahre ich halt auf einmal im Wettkampf 30, 40, 50 Watt mehr, als ich es im Training gemacht habe. Auch dann werde ich Krämpfe kriegen, weil das halt einfach eine Intensität hat, die ich nicht trainiert habe. Aber davon gehen wir jetzt aus, dass ihr halt euch einfach gut vorbereitet habt, dass ihr spezifisch trainiert habt. Und deswegen ist es ja auch, wenn ihr dann halt eine Trainingseinheit macht oder halt einen Testwettkampf, Testday, deswegen sollt ihr halt auch viel, wenn wir jetzt 4x45 Minuten in den Bereichen fahren, dann sind das ja insgesamt 3 Stunden, die ihr in der Ironman-Intensität fahrt. Und da werdet ihr dann auch merken, komme ich mit dieser Belastungsintensität zurecht. Und wenn ihr dann Krämpfe bekommt, ihr habt aber ausreichend Salz genommen, dann kann das natürlich auch sein, dass vielleicht das zu hoch ist. Und dann müsst ihr vielleicht auch nochmal ein klein bisschen adaptieren. Also ihr könnt dann auch so ein bisschen Rückschlüsse ziehen aus dem Testday. Woran hattet ihr gelegen? Ja. Ist es vielleicht ein bisschen zu viel? Oder ihr könnt natürlich auch, wie ich es gesagt habe, ihr könnt auch ein klein bisschen spielen. Also ihr könnt dann auch, wenn ihr euch vornimmt, im Ironman 200 Watt durchzufahren und ihr fahrt 3x45 Minuten oder 2x45 Minuten dann vielleicht mit 200 Watt, dann fahrt ihr nochmal 45 Minuten mit 210 Watt und sagt euch, geht jetzt auch nochmal auf 220 Watt hoch und könnt das 45 Minuten am Ende nochmal durchfahren, dann könnt ihr vielleicht auch mit 210 Watt den Ironman fahren und könnt das dann dementsprechend in den nächsten 4 Wochen dann nochmal anpassen. Also so ein Testday, der hat halt einfach sehr, sehr viel positiven Einfluss auf die letzten 4 Wochen, 5 Wochen im Training, gebt euch sehr, sehr viel Sicherheit und ihr könnt unheimlich viel lernen, könnt halt sehen, habe ich wirklich das Produkt auch vertragen, vielleicht muss ich dann doch nochmal irgendwie beim Laufen switchen, muss da vielleicht nochmal was anderes nehmen und auch die Schuhe, auch da würde ich jetzt schon den Schuh haben, testen, den ihr dann noch im Wettkampf lauft, also dass ihr dann nicht mehr sagt, ah komm, da ist ja jetzt noch ein Modell rausgekommen, was vielleicht noch besser ist, nein, den seid ihr jetzt gelaufen, den habt ihr optimalerweise schon 2, 3 Mal bei den Longruns getestet, benutzt den jetzt beim Testday, benutzt den dann nochmal 1, 2 Mal in den letzten 5 bis 6 Trainingswochen in den entscheidenden Einheiten. Und dann wird der Schuh halt auch am Wettkampftag genutzt. Genau das gleiche auch mit den Socken. Auch das kann ein Produkt sein, was wirklich Einfluss haben kann. Da könnt ihr dann natürlich nochmal ein neues Modell kaufen. Das ist jetzt nicht so das Hochpreisigste. Aber auch da solltet ihr dann wirklich ihr solltet halt einfach nichts dem Zufall überlassen. Schwimmbrille, sollte die Schwimmbrille das Modell sein, was ihr am Tag X schwimmt. Wir haben schon darüber gesprochen, habt ein klares Modell, wenn das Wetter bewölkt ist, habt ein verspiegeltes Modell, wenn am Morgen die Sonne scheint, gerade in Hamburg, wenn man da gegen die Sonne nachher zurückschwimmt, da sieht man wirklich gar nichts auf dem Rückweg. Und wenn man dann noch eine klare Brille hat, dann ist es natürlich noch schlimmer. Das sind auch wirklich Sachen, die Profis teilweise noch passieren, dass sie dann wirklich einfach die Schwimmbrille haben, die sie die ganzen letzten Wochen genutzt haben. Und das ist halt eher eine klare Brille. Und auf einmal schwimmen sie dann am Race Day gegen die Sonne und haben eine klare Brille. Das funktioniert dann halt nicht gut. Also das ist wirklich absurd, an was für einfachen Sachen das dann teilweise, es scheitert dann ja nicht, aber es ist natürlich schon super ärgerlich, wenn man im Blindflug schwimmt. Neoprenanzug natürlich genau das gleiche, wenn ihr in Rot oder in Frankfurt startet, Rot jetzt nicht, da wird die Wassertemperatur dann immer über die Schleusen entsprechend beeinflusst, aber in Frankfurt kann es natürlich sein, auch wenn das Rennen jetzt deutlich früher ist als letztes Jahr war es im August, aber wenn die nächsten Wochen jetzt so weitergehen, wenn es dann ganz schlecht läuft, kann auch Anfang Juli in Frankfurt, nee, Frankfurt ist ja Ende Juni, könnte aber tatsächlich trotzdem auch ein Neo-Verbot sein, Wahrscheinlichkeit ist geringer, aber seid dann auch nicht panisch und dann kauft ihr euch am Ende dann irgendwelche Last-Minute-Swimsuits, die ihr vielleicht nicht getestet habt. Also diese ganzen Sachen, die solltet ihr versuchen jetzt eigentlich in diesem Test-Day zu haben und dann könnt ihr einfach sehr viel Einfluss schon mal oder sehr viele Häkchen setzen ans Material, an die Ernährung, hat das funktioniert. Und dann könnt ihr halt auch wirklich, was das Mindset anbelangt, halt einfach schon sehr, sehr viel positive und negative Rückschlüsse draus ziehen. Was hat euch gestresst? Was war vielleicht, manchmal ist es ja auch tatsächlich so, dass man dann in diesem Testday oder in den Testrennen einen Platten hat, dann merkt man auf einmal, ich bin überhaupt gar nicht damit zurechtgekommen. Ich wusste überhaupt gar nicht, was ich machen sollte. Das hilft dann natürlich auch.
Meinst du nochmal extra einen Platten kriegen?
Nee, das muss man ja nicht.
So, aber, so ein Päckchen Reißnägel dabei haben, so aber vor sich werfen.
Man muss schon vorbereitet sein. Also
ich glaube, alles. Ja, nein, alles richtig. Ich weiß nur, dass jetzt manche Zuhörer hier den brummt jetzt der Schädel.
Du meinst, es war sehr viel Information in den letzten 20 Minuten.
Es war sehr viel Information von dir. Aber ich versuche das jetzt nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Weil am Ende des Tages hast du, finde ich, sehr schön deutlich gemacht, dass entweder ein Testwettkampf oder wenn ihr keinen Testwettkampf habt, einmal dieser selbstorganisierte Testday und alles an diesem Tag am Testwettkampf oder am Testday bitte so machen, wie ihr das vorhabt, wie am Race Day. Und dann seid ihr sehr gut aufgestellt, weil ihr könnt dann alles testen, was das Equipment angeht und die Ernährung angeht und auch euer Pacing. Und da auch so ehrlich zu euch selber sein, wenn ihr merkt, der Testday, der Testwettkampf, das war ganz schön zäh und hinten raus, die Pace, die ich wollte, konnte ich nicht mehr laufen. Dann müsst ihr halt da nochmal schauen, im Training in den nächsten Wochen, muss ich die Radleistung eventuell ein bisschen anpassen oder kann ich halt doch nicht irgendwie 4-Stunden-Marathon laufen, sondern wären es eher 4:30 oder 5-Stunden-Marathon. So, das, da kann ich ein Lied von singen, sondern bei mir ist es auch nicht der 3-Stunden-30-Marathon, sondern der 4-Stunden-Marathon in Frankfurt geworden. Also, das ist genau das Ding. Und im Rad habe ich mich ja auch in Frankfurt, wenn ihr euch an letztes Jahr erinnert, habe ich mich selber überrascht. Also da ist dann so gewesen, dass ich eher konservativer angegangen bin und mich dann ein bisschen steigern konnte einfach im Rennen. Also das geht immer. Aber das Schlimmste ist, wenn ihr denkt, ihr seid ein Hero, weil ihr 4x10 Minuten durchgedrückt habt und das gut durchdrücken konntet, dass ihr halt das im Ironman auf 180 oder auf 90 dann auch easy durchfahren könnt, weil das ging ja auch bei 4x10 Minuten oder bei 4x5 Minuten. Und ihr merkt dann nach einer, anderthalb Stunden Renndauer, ihr könnt es nicht. Dann wird es halt ein langer Tag und dann wird eure Zeit am Ende so viel schlechter, als wenn ihr mit der realistischen und ehrlichen Pace direkt startet. Das war auch das größte Learning aus dem Podcast nochmal wieder, Mallorca 312 oder das Video. Ich bin am Anfang gefühlt so langsam losgefahren und am Ende war es natürlich trotzdem alles, was irgendwie ging. Aber ich konnte am Ende halt auch noch alles, was ging, fahren. Und darum geht's halt auch im Triathlon, dass man am Ende noch sauber seine Pace durchlaufen kann. Und das geht nur, wenn man vorher die richtigen Paces angeschlagen hat. Und deswegen ist der Testday und der Testwettkampf super wichtig. Skippt den nicht.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Und ich meine, du hast es ja eben auch gesagt, das war ja auch in der Berichterstattung von dir oder im Recap vom Race auf Mallorca. es war ja auch krass, wie klar du warst. Also auch, was du geschildert hast. Du hast die Fahrer alle noch erkannt. Du wusstest ganz genau, mit wem du gekreiselt bist, wer derjenige war, mit dem du dann nachher das Finale gefahren bist. Und so soll es ja im besten Fall sein. Und das, wenn du nachher absolut am Limit bist, dann guckst du ja nur noch, dass du irgendwie überlebst und die Ziellinie erreichst. Und das war ja für dich jetzt wirklich ein absolut rundum gelungener Tag. Und so, darauf wollen wir hinaus. Deswegen nehmen wir diese Episode ja heute auch auf. Und da hat halt so ein Testday oder ein Testrennen halt schon wirklich eine ganz extreme Relevanz, um halt einfach zu gucken, ob ihr auf dem richtigen Weg seid. Und wenn ihr dann die richtigen Schlüsse gezogen habt, so wie Nick es gesagt habt, könnt ihr auch sagen, okay, vielleicht muss ich doch nochmal irgendwie einen Long Run mehr einbauen. Ihr sollt jetzt nicht panisch werden, sollt auch stick to the plan. Also auch da sind die letzten 4, 5, 6 Wochen optimalerweise perfekt geplant. Aber dass ihr dann halt auch in diesen letzten Wochen, ich habe es eingangs schon gesagt, dass ihr halt einfach die Key-Sessions durchzieht und dass ihr auch nicht permanent dann in den Key-Sessions versucht, neue Rekorde aufzustellen. Also dass ihr halt wirklich auch da dann bei euch bleibt und halt einfach wirklich sagt, das ist Training für den Tag X und nicht um halt an dem Tag wieder irgendwie einen Strava-Eintrag zu haben, einen Komm zu holen oder sonst irgendetwas zu haben. Was halt auch bedeutet, wenn ihr irgendwie eine stressige Woche habt und ihr sollt dann den Long Run mit Race-Pace-Intervallen, sagen wir mal 5 Kilometer, 4 Kilometer, 3 Kilometer, 2 Kilometer, 1 Kilometer, also 15 Kilometer gestückelt, im 5er Schnittrennen. Ihr merkt aber schon bei den 5 Kilometern, dass irgendwie der Puls deutlich höher ist als vorher und auch das individuelle Belastungsempfinden, die RPE, passt irgendwie nicht zu dem, was ihr da gerannt seid. Und dann sagt ihr jetzt aber, nee, ich ziehe das jetzt aber auf Krampf durch. Dann ist es besser, an dem Tag zu sagen, bei den 4 Kilometern, nee, ich laufe jetzt erstmal 5-10er Schnitt und nicht den 5er Schnitt, um halt zu gucken, ob sich dann der Puls vielleicht und mein Belastungsempfinden entsprechend anpasst. Und dann ist es halt an dem Tag nur der 5-10er-Schnitt. Das heißt aber nicht, dass es am Tag X dann nicht wieder der 5er-Schnitt sein kann. Aber wenn ihr dann halt einfach 2 Wochen vorher euch das beweisen wollt, kann das halt wirklich dazu führen, dass ihr dann 2 Wochen später platt seid. Also guckt halt wirklich immer noch in den Trainingseinheiten. Nie vergessen, dass es immer alles ein kleines Puzzleteil auf dem Weg zum Ziel, um am Tag X in Topform zu sein. Und die Puzzleteile, die sind halt nicht jeden Tag gleich geformt und die sind mal passen sie super, mal müssen sie ein klein bisschen angepasst werden. Aber letztendlich soll das Puzzle am Tag X perfekt zusammengesetzt sein. Und da kann es dann halt auch einfach mal bedeuten, in den Trainingseinheiten entsprechend zurückzurudern. So, und von 10 Sekunden langsamer an dem Tag geht die Welt nicht unter oder 10, 15, 20 Watt weniger geht die Welt nicht unter.
Das sagst du.
Nicky Boy, ich weiß es ja selber, das ist ja das Spannende darauf, deswegen komme ich darauf. Ich weiß, wie ich letztes Jahr vor Frankfurt dann meine Race-Pace-Intervalle gefahren bin.
Ja.
Und irgendwie natürlich dann, weil ich erst sehr spät angefangen habe, jede Woche eine Schippe drauflegen konnte. Aber wenn ich ehrlich bin, war dann der Puls dann in der einen oder anderen Einheit auch deutlich höher, als er hätte eigentlich sein sollen. Und dann bin ich auch nicht derjenige, der dann sagt, okay, ich habe jetzt hier gerade einen Cardio-Drift. Vorher bin ich die Race-Pace-Intervalle irgendwie mit einem 145er-Puls gefahren, 190, 200 Watt. Jetzt bei den letzten Intervallen fahre ich das Ganze auf einmal mit 150, 155er Puls und dann halt zu sagen, nee, ich gehe jetzt runter auf 180 Watt, weil der Reiz ist ja da, das sagt mir ja meine Herzfrequenz. Nein, ich drücke das natürlich durch und schon bin ich dann den letzten Block mit 10 Pulsschlägen mehr gefahren als alle anderen Block vorher und bin viel, viel müder, als ich es eigentlich sein wollte. So, und da müsst ihr halt einfach wirklich den Mut zu haben, so wie du es halt sagst, zu sagen, nee, das ist jetzt nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist am Tag X. So, und ich glaube, wenn ihr da jetzt halt einfach wirklich dann auch in den letzten Wochen wisst, auf was es drauf ankommt, dass nicht die Trainingseinheit entscheidend ist, sondern dass die Trainingseinheit ein Schritt ist, um am Wettkampftag entsprechend zu performen und euch das auch immer entsprechend bewusst macht, dann habt ihr halt einfach schon wahnsinnig viel erreicht und könnt da wirklich unheimlich viel rausholen und auch unheimlich viel draus ziehen. Und das ist etwas, wo dann natürlich die Psyche ganz, ganz anders dran wächst. Also diesen Mut zur Lücke oder auch diesen Mut zu haben, vielleicht auch einfach dann wirklich mal zu sagen, ich soll Race-Pace-Intervalle fahren oder laufen und zu sagen, nee, ich mache heute einfach nur eine ruhige Trainingseinheit, versuche schon auf die Länge der Einheit zu kommen, weil das ist natürlich elementar, aber die Intensität lasse ich weg, weil ich heute einfach mich entsprechend nicht gut fühle. Im besten Fall spreche ich das dann noch mit dem Trainer, der Trainerin kurz vorher ab. Wenn ich keinen Trainer habe, sondern nach einem festen Plan trainiere, dann versuche ich halt die Intensität rauszunehmen, aber die Länge zu machen. Und im schlimmsten Fall lasse ich dann halt auch die Länge weg, dann habe ich vielleicht eine Key-Session verloren. Aber dieses auf Teufel komm raus immer durchziehen, das kann dann halt auch in den letzten 3, 4 Wochen das Ganze dann zum Kippen bringen. Und das Schlimmste ist wirklich, sich ein oder zwei Wochen vorher dann einen Infekt einzufahren, weil dann wird es halt schwierig, sich bis zum Race Day noch zu erholen. Also da dann halt wirklich auf den Körper hören und über diese Einheiten dann Selbstbewusstsein sammeln, denn das ist wirklich, wirklich cool. Ich hatte jetzt einige Athletentelefonate vor den Rennen, wo ich schon gemerkt habe, boah, die sind echt selbstbewusst und ich glaube, die performen. Und dann haben sie auch wirklich am Tag X exakt so performt, wie wir das eigentlich besprochen haben. Und das war jetzt nicht, weil ich an sie geglaubt habe, dass wenn der Plan so absolviert wurde, wie ich ihn geplant habe, wäre es schlimm, wenn ich nicht dran glauben würde. Also ich glaube da oftmals mehr dran als die Athleten. Aber wenn dann halt der Athlet auch entsprechend sagt, du, ich glaube, das wird morgen sowas. Und dann geht dieser Plan auf, dann ist es natürlich sensationell. So, das ist ja wirklich das, wo man dann denkt, das macht richtig, richtig, richtig Spaß. Dann ist der Athlet happy, die Athletin happy und dann ist natürlich auch der Trainer super, super happy. Und das kann man sich halt tatsächlich erarbeiten und das kann man sich jetzt auch wirklich in den nächsten 4-5 Wochen noch vor den Höhepunkten erarbeiten. Und da ist halt diese Cleverness, dieser Mut zur Lücke oder halt wirklich in sich reinhorchen, das ist halt wahnsinnig wichtig.
Es ist nicht mal ein Mut zur Lücke.
Nee.
Also das ist ja
überhaupt
nicht. Das ist ja was ich jetzt auch erst lerne. Also guck mal, wie ich mache seit 2008 Triathlon, war vorher Leistungsschwimmer. Vielleicht habe ich es auch noch aus dieser Leistungsschwimmerzeit, weil da wird halt in jeder Einheit schwimmst du halt Intervalle und bolzt so beim Schwimmen. Und ich glaube, daher kommt dieses Mindset bei mir auch noch. Und da arbeitet man sich auch manchmal, auch wenn man schwere Arme hat, in so eine Session rein. Mhm. Aber das ist halt dann auch, ja, du schwimmst halt 100er schnell und hast dann auch lohnende Pausen teilweise und so. Ne? Also das geht dann halt auch manchmal oder halt 400 Meter, dann sind das 5 Minuten, die kannst du durchdrücken. Aber beim Triathlon auch, das ist so, ja, dieses ehrlich sein zu sich im Rennen auch, das ist so lang, auch in 70.3, wo man denkt, ja, in 70.3, der ist ja schnell rum und dann hört man irgendwie die Erfahrungsberichte von Fred Funk und anderen Profiathleten, die sind halt körperlich auf einem Niveau, wo die einfach ans Limit gehen können und das halten die 3,5 Stunden. Also die bewegen sich wirklich an ihrem körperlichen Maximum 3,5 Stunden. Das hat irgendwann Johann mir mal, also so in so einem Nebensatz, meinte, oh, ich liebe das, wenn man richtig fit ist. Du kannst in die Fresse hauen, aber du gehst nicht mehr kaputt. So, und das sind ja Niveaus, die wir, ich sag jetzt mal, also ich habe die noch nie erreicht. Du wirst es wahrscheinlich kennen aus deiner Profizeit. So, wenn du halt komplett auf dem Rad rummörst und dann einfach trotzdem noch beim Laufen einfach genauso weitermachst und einfach genau an dieser feinen Grenze dich bewegst, aber du hast halt deine Rate so runtertrainiert, dass du gar nicht dich kaputt machen kannst, sozusagen. Also könntest du natürlich überspitzen, aber du weißt genau, was du kannst, du kennst deinen Körper haargenau.
Es kostet halt Jahre.
Genau, es kostet Jahre und du weißt, und das ist eben so dieses, habt auch den Mut, am Anfang ruhig ein bisschen ruhiger zu machen. Wenn ihr 50 Kilometer km/h schnell langsamer fahrt als am Anfang, könnt aber dafür die Pace bis ans Ende halten und werdet nicht langsam und lauft dann auch noch schneller. Die Gesamtzeit ist einfach so viel schneller und das ist, glaube ich, so. Also das ist der größte Tipp, den man eigentlich allen mitgeben kann. Habt die Eier oder den Mut, einfach wirklich euer Rennen zu machen, euer Race. Nicht, weil jetzt wer überholt, fahre ich mal kurz mit und fahre dann 20, 30 Minuten doch über meiner Pace oder lauf da mit, weil der ist nur ein bisschen schneller als ich. Also das, ich bin da also der Prototyp für alles etwas zu schnell zu machen und dann am Ende halt dann nicht mehr sauber durchziehen zu können, was das Laufen und sonst was angeht. Und das war halt, also wirklich dieses Mallorca 312-Ding war das erste Mal, dass ich so ein langes Rennen gemacht habe, wo ich am Ende noch richtig Power hatte. Und das ist geil. Das ist richtig
und das,
geil.
Und da ist es, eigentlich ist ja eher sogar genau das Gegenteil. Wir sind jetzt ein bisschen von der Vorbereitung auf die Race Day Performance geswitcht, aber du hast ja recht, weil es ist nicht Mut zur Lücke, sondern es ist ja eigentlich eher genau das Gegenteil. Es ist Mut zum eigenen Selbstbewusstsein. Und das meine ich mit Mut zur Lücke. Eigentlich ist es Mut, eigenes Selbstbewusstsein zu haben in der Vorbereitung und dann halt auch, und das hat Nick jetzt gemeint, am Race Day halt einfach zu sagen, nee, ich konzentriere mich auf mich selber. Und so kam auch dieser Switch halt in den Trainingseinheiten, wenn ihr halt einfach merkt, heute ist mein Körper nicht bereit, Race-Pace-Intervalle zu machen, dann lasse ich die halt einfach weg. Und das hat nichts mit einer Mut zur Lücke zu tun, sondern hat eher was mit dem Selbstbewusstsein zu tun, dass ich halt sage, nee, ich habe zwar 2 Stunden Lauf auf dem Plan, aber ich laufe die 2 Stunden einfach nur locker ab. Verpflege mich konsequent, achte darauf, dass ich noch einen langen Reiz habe, einen aeroben Reiz habe, aber die Race-Pace-Sachen, die lasse ich weg. Und genau das gleiche auch beim Radfahren, wenn ich da 4 Stunden fahren soll und soll davon irgendwie 2, 2,5 Stunden in Race-Pace-Intervallen fahren, kann ich auch 4 Stunden einfach nur locker fahren. Nicht mal mehr so tun, sondern ziehe das Ding dann einfach nur wirklich locker durch, achte darauf, dass ich dann trotzdem mich gut verpflege, dann habe ich mehr davon, als dass ich mir an dem Tag vielleicht so einen mitgebe, dass ich mich dann wochenlang nicht erhole. Und was natürlich auch sehr wichtig ist, ist, dass die, die jetzt so kleine Nicklichkeiten haben, das ist immer sehr schwer, das auch per Ferndiagnose zu machen, weil da muss man wirklich sagen, ist das jetzt etwas, wo man drüber gehen kann? Ich als Trainer würde immer sagen, drüber gehen funktioniert nicht. Das geht einfach nicht. Im Zweifel lieber zu sagen, okay, ich lasse jetzt, oftmals ist es ja einfach beim Laufen, das ist ja so der Klassiker eigentlich, dass man dann halt echt sagt, nee, geh jetzt mal 3, 4, 5 Tage, 6 Tage vielleicht gar nicht laufen, vielleicht auch 2 Wochen lang nicht laufen. Ich meine, es gibt wirklich gute Alternativen. Man kann Aquajogging machen, man kann auf einen Crosstrainer gehen, man kann Ellipsentrainer machen. Also man kann die Laufform auch relativ gut halten, ohne dass man wirklich läuft. Aber das ist etwas, wo man halt auch wirklich, da braucht man dann schon erfahrene Hilfe, dass man halt einfach weiß, okay, was mache ich nicht. Im Zweifel, wenn man halt das Gefühl hat, oh, das wird schlimmer, dann sollte man immer stoppen. Also auf gar keinen Fall das irgendwie auf Krampf durchziehen, weil das wird nicht funktionieren. Am Tag X holt dich das dann halt einfach ein. Und auch da kann man jetzt, gerade was dann halt irgendwie Rot anbelangt. Ich meine, Rot sind jetzt ja wirklich noch, was sind das, 7 Wochen, 8 Wochen. Frankfurt sind, glaube ich, noch 6 oder 7 Wochen. Also da ist noch ein bisschen Zeit. Da kann man auch wirklich nochmal 2, 3 Wochen komplett laufen aussetzen, hat dann immer noch 4 Wochen Zeit, nochmal in so einen kleinen Aufbau reinzugehen. Das kommt einem immer so unheimlich kurz vor, aber wenn man halt bis hierhin sehr gut trainiert hat und das Training durchziehen konnte, natürlich wird man dann nicht den Marathon laufen, den man vielleicht hätte laufen können. Aber vielleicht läuft man dann einfach auch nur 10 Minuten langsamer, was ja dann wirklich nicht den Kohl fett macht. Aber versucht da einfach jetzt wirklich auch reell an die Sache ranzugehen und dann halt über diese Trainingseinheiten, dieses Woche für Woche Grinden, die Key Sessions zu absolvieren, ein Selbstbewusstsein zu erarbeiten, dass ihr halt wirklich nachher an der Startlinie steht und dann auch nicht verunsichert seid, wenn irgendeiner sagt, oh, ich habe irgendwie 5 Läufe jenseits der 30 Kilometer gemacht. Das ist alles irgendwie for the show, aber am Tag X zählt dann halt einfach das, was auf die Straße gebracht wird. Und wenn ihr dann eine Vorbereitung gehabt habt, die für euch Sinn macht, entweder, wie gesagt, mit eurem Trainer, Trainerin oder mit einem Plan oder auch selber rausgearbeitet habt, dann könnt ihr halt einfach sagen, ey, ich habe die letzten Wochen und Monate so viel richtig gemacht, ich werde jetzt hier einen richtig, richtig guten Tag haben. Denn das Mindset ist am Tag X natürlich das, was alles entscheidet. Denn da könnt ihr wirklich Tage haben, wie Nixi gerade geschildert hat, auf Mallorca. Oder ihr werdet halt schon nervös, weil ihr an der ersten Boje irgendwie Füße verliert und sagt, jetzt ist ja der Race Day. Ja, gibt's ja.
Also ja, ja, ja. Ist
das, oder ihr kommt aus dem Wasser, habt euch vorgenommen, endlich mal unter 1:10 zu schwimmen. Dann seid ihr 1:13 geschwommen, deswegen sage ich ja immer ohne Uhr schwimmen, weil ihr wisst ja gar nicht, waren das wirklich 3:08 oder waren das vielleicht an dem Tag 3:09 oder 4000 Meter, alle sind langsamer geschwommen, das gibt es auch und man denkt die ganze Zeit, oh Gott, bin ich schlecht geschwommen und am Ende schaut man und dann war es vielleicht im Vergleich zur Konkurrenz die beste Schwimmleistung, die man je gehabt hat, weil alle langsam geschwommen sind oder eine Strömung war oder was auch immer, also deswegen schwimmen würde ich tatsächlich die Uhr immer weglassen. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist natürlich, dass ihr euch von irgendwie so kleinen Rückschlägen nicht irgendwie auseinanderbringen könnt oder die Wechselzeit wird verkackt, ihr seid da 2, 3 Minuten länger unterwegs, weil ihr irgendwie nochmal zurücklaufen müsst, weil ihr eine Flasche vergessen habt oder das Visier vom Helm abgefallen ist oder es kann so viel passieren im Ironman und wenn ihr da halt einfach ein positives Mindset habt, könnt ihr euch wirklich bis zur letzten Stunde positiv überraschen. Auch wenn vorher 7, 8, 9 Stunden lang alles nicht gut gelaufen ist, könnt ihr dann in der letzten Stunde vielleicht wirklich noch einen richtig guten Tag draus machen. Und das könnt ihr euch halt jetzt in den Wochen, die noch kommen, erarbeiten. Und das ist eigentlich das, was diesen Prozess halt auch so spannend macht, aus Trainersicht natürlich, weil man da natürlich dann ganz eng dran ist. Aber dann halt auch, was, glaube ich, die Faszination dieses Sports ausmacht, dass man halt einfach, so wie wir jetzt 3,5, 4 Monate vorm Marathon denkt, boah, fuck ey, langsam muss ich mal anfangen, ein bisschen zu laufen. Und du hast natürlich total recht. Wir sind beide toi 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 gerade gesund, haben irgendwie viele Stunden auf dem Rad verbracht. Das ist ja auch sehr gutes Training. Also kardiovaskulär ist man da einfach richtig gut drauf. Und auch was die Energieaufnahme anbelangt, ist man gut drauf. Aber man muss halt einfach für einen Marathon die Karosserie entsprechend in Schuss bringen. Und das dauert dann halt doch ein bisschen, wenn man es schlau machen will. Aber das ist halt die Faszination an dem Ausdauersport und jetzt diese Phase, diese Vor-Wettkampf-Phase oder dann Wettkampfphase, das ist ja dann doch irgendwie so die spannendste Phase, weil jetzt wird's halt ernst, jetzt werden halt die Karten auf den Tisch gelegt und ihr habt halt jetzt wirklich noch die Möglichkeit, in den nächsten Wochen und Monaten viel richtig zu machen, deswegen war halt unser Ansatz heute zu sagen, nee, wir reden jetzt mal wirklich so über diese Phase der Wettkampfperiode. Peak-Phase geht jetzt irgendwie los oder steckt man schon mittendrin. Und da kann man halt einfach jetzt sehr, sehr viel richtig machen. Man kann auch sehr viel falsch machen. Aber ich glaube, wenn ihr halt darauf achtet, dass das Material entsprechend in Schuss ist, dass eure Ernährung entsprechend passt, dass das Mindset jetzt durch die Wochen auch entsprechend geprägt wird. Also selbst wenn ihr jetzt noch unsicher seid und denkt, boah, wie soll ich denn jetzt rot überstehen und kriege ich das hin in Frankfurt oder tun oder was immer auch kommt, habt ihr immer noch so viel Zeit wirklich zu sagen, nee, jetzt in den nächsten Wochen lege ich wirklich den Hebel um und ihr werdet merken, dass einfach mit jeder Woche mehr, besserem Grinden dann auch euer Selbstbewusstsein besser wird. Und das ist ja das, was halt eigentlich den Sport auch so faszinierend macht und weswegen er auch, glaube ich, immer mehr boomt. Das habe ich jetzt auch am Dienstag beim Lauftreff erlebt. Da habe ich halt sehr, sehr viele von denen, die so einen tollen Hamburg-Marathon gelaufen sind, jetzt erstmalig wieder gesehen und die haben halt auch 3 Wochen später immer noch mit so einem riesen Strahlen im Gesicht davon berichtet. Und das ist natürlich cool zu hören, wenn du irgendwie deinen ersten Marathon läufst und dann willst du unter 3,45 rennen und rennst dann eine 3,32 und hast sogar einen Negative Split und dann sage ich, hast du dich nicht geärgert, dass du nicht unter 3,30 rennst? Nee, überhaupt nicht. Es war so ein geiler Tag und ist doch völlig egal und das mache ich dann halt beim zweiten Marathon.
Das ist geil.
Wo du dann auch dir selber immer wieder so an die Nase kneifen musst und denkst, ach, warum bist du eigentlich immer so beschissen performance-orientiert? Das ist doch
ja, oder so zeitenorientiert. Ist ja beides. Das ist ja, trotzdem voll, eine Mega-Performance. Das ist ja, einmal
absolut, total, mega. Und ist ja auch viel, viel schöner. Es ist viel schöner, sich so positiv zu überraschen und das so abgespeichert zu haben und zu sagen, nee, ich will, oder auch einfach nur finishen und dann finisht man das Ding mit einer Zeit, die man sich selber gar nicht zugetraut hätte.
Ja, genau. Wo kommst du her? Wo willst du hin? So, ne? Was ist denn, also solange du dich selber überrascht, ist es natürlich, und dann noch Spaß dabei hattest, dann ist es natürlich das Allergeilste, was es gibt. Und dann gibt dir dieser Sport und dieses, ja, dann meldest du dich sofort für das nächste Ding wieder an, ne? Und das ist ja auch so. Das ist fast genau das, was jetzt bei mir Mallorca 312 wieder ausgelöst hat. So, dann jetzt irgendwie rund um Köln, gut, da ist ein bisschen anderes, wir fahren ganz hinten los und gucken mal, wie weit wir nach vorne kommen. Da ist für mich jetzt aber auch so, ich hätte gar keinen Bock gehabt, jetzt im vorderen Block rund um Köln zu fahren. Weil da sind viel, viel bessere Radfahrer als ich, die hängen mich so oder so ab. Und so was, also was mache ich dann da? Und jetzt ist es wieder so ein Ding, einfach Spaß haben, Gas geben, einfach richtig racen, geschlossene Straßen, du kannst alles rausholen, was du an dem Tag im Körper hast, aber ohne diesen Druck zu haben, irgendwie jetzt, ich muss jetzt unter 3 Stunden laufen oder, ne, also ich muss jetzt 4er-Schnitt halten, solange ich kann.
So, aber habt ihr für euch jetzt so eine Taktik gemacht? Also habt ihr jetzt gesagt, irgendwie, so wie du es gesagt hast, so im Flachen bist du jetzt derjenige, der dann da...
Nee, gibt's
so
noch nicht, aber das wird, du kennst ja Lukas.
Nils Politz-Style erstmal, du fährst im Flachen vor und dann...
Ja, das wird Lukas bestimmt noch machen.
Fährst du dich dann auch leer? Also ist dann auch 30 Kilometer vom Ende, wärst du dann zurückgelassen in der Steppe?
Ich werde mit Sicherheit schon früher zurückgelassen, weil die Anstiege sind wirklich total steil.
Ich bin zum Sterben zurückgelassen.
Wenn
die Geier über euch kreisen, dann wirst du zurückgelassen.
Warte, was hat Lukas geschrieben? Warte, da muss ich sagen, liebe ich ja Lukas. Der hat diese Formulierung und so, wenn er so Sachen schreibt, ist einfach immer so geil. Pass auf, da, genau. Dann gilt jedoch das Motto, die Mission ist größer als die Einzelperson. Oder auch anders gesagt, es wird nicht gewartet.
Ja, hervorragend.
Und dann, warte, noch geil, es wird nicht gewartet, sondern einzelne Fahrer werden ähnlich einer Trägerrakete dann unterwegs abgeworfen. und dann, warte, das, wo war das andere? Oh, das fand ich auch so gut. Das muss ich auch noch vorlesen jetzt hier. Mist, jetzt finde ich es nicht. Ja, muss ich gleich nochmal nachreichen. Es war aber so ein bisschen, schiebt euch durch den Tannenbaumständer und zieht euch euren engsten Aerosuit an. Und
also hat alles geschmissen. Also schön Aerosocken auch und dann.
Ja, komplett. Ach,
geil.
Komplett. Alles all in. Und dann schauen wir mal, was drin ist im Tank. Da habe ich halt Bock zu. So, und also es ist ja auch dann egal. Ne, um mich geht's nicht. Ich fahre so lange, gebe ich Gas, wie ich kann. Und wenn ich weg bin, bin ich weg. Dann rolle ich das Ding halt zu Ende und habe einen schönen Tag.
Da versucht man noch, das ist auch drauf. Geil, da versucht man noch so ein bisschen hinten drauf zu sitzen.
Ja.
Bis zur nächsten Welle und dann, aber dieser Moment, wenn das Elastic
so wie du
Band,
bei Matschus.
Wenn das dann final reißt, aber da war ich auch nicht im richtigen Mindset. Du bist jetzt ja im Race, aber im Grunde hast du natürlich recht. Ich war auch 2-3 Mal, war das wirklich so, dass ich gedacht habe, das eine Mal, als mich dann Jonas noch so rangefahren hat, auf diesem einen Wirtschaftsweg, wo ich auch eigentlich schon keinen Bock mehr hatte, und er so kommt und dann denkst du, ach komm, da kannst du, Görki, jetzt reiß dich doch mal zusammen.
Ja.
Du warst doch mal ein Rennpferd und bist jetzt hier nicht so ein Ackergaul. Aber dann, das Ackergaul, Karl, das Ackergaul war zu präsent in meinem Kopf. Das war wirklich, und dann kam es ja noch mal kurz an der Fähre, aber als ich dann da am Trog war, auf der anderen Seite des Kanals, so ein Ackergaul ist ja auch cool, sitzt einfach nur auf der Weide, guckst die Gegend an und so, chillst.
In der Sonne.
Aber Rennpferde sind natürlich doch nochmal was anderes.
Ach, ja, du musst halt für Berlin, wirst du wieder ein Rennpferd einfach, Nils. Das sehen wir dann. Das sehe ich schon, du brennst.
Ja, das ist also, mal gucken wie lange, aber nee. Also ja, und jetzt, das ist ja auch das Schöne daran, das ist ja jetzt ja auch tatsächlich so ein Zeitpunkt, was Marathon anbelangt. Ich muss natürlich auch wirklich jetzt die Kirche im Dorf lassen. Also ich darf jetzt nicht
fünfmal
pro Woche laufen und so, aber das weiß ich ja auch. Da habe ich meine Lehren ja auch aus Frankfurt rausgezogen.
Fahr lieber mehr Rad.
Ja, das ist. Nee, ich muss jetzt schon. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, ich will jetzt den Mai über 3-mal pro Woche laufen. Mhm. Und dann den Juni über 4-mal pro Woche laufen.
Und dann den 12-Wochen-Plan.
Ja, dann ist ja nur noch Juli, obwohl dann ist wirklich noch Juli, August, September.
Ja, das stimmt. Passt. Das passt. Stimmt. Das passt. Stimmt. Genau so habe ich es nämlich auch vor. Jetzt so
Ende September.
Genau,
Ende
ich wollte jetzt auch mit
das stimmt.
2-3 Mal die Woche reinstarten. Dann neben dem Radfahren, klar, dann deutlich weniger Radfahren halt einfach. Und dann halt 12 Wochen vorher das Rad, außer man hat mal richtig Bock, irgendwie 2 Stunden locker zu rollen, dann kann man es ja zusätzlich noch machen oder lässt
nee,
halt irgendwie
fahren muss
man
schon. Du kannst ja im Sommer kein Rad fahren. Das muss
ja,
man
das
schon.
Stimmt schon.
Nein, das
muss ich nebenher ein bisschen machen. Aber
zweimal,
ich will trotzdem Boy, den 12-Wochen-Plan durchziehen, weil ich will dann mal gucken, was geht beim Rad.
Aber Nicky Boy, das Geile ist doch, und das ist doch das Faszinierende beim Laufen, dass du in der Regel, außer beim Long Run, bist du nach einer Stunde 15, Stunde 20 durch.
Ja, stimmt.
Überleg doch mal Radfahren und dann bist du auch danach nicht so, dass du dann irgendwie total platt bist, weil du irgendwie 3-4 Stunden gefahren bist. Also es ist ja so ein bisschen Fluch und Segen zugleich beim Radfahren, weil es halt einfach das Schöne ist ja, finde ich, auch wirklich immer dieses...
Ja, du bist nach 3 Stunden völlig angemörzt zu Hause.
Völlig.
Bist du
genau das, was du beschrieben
hast.
Du
nichts mehr auf die Kette, du gehst eigentlich nur, willst du nur auf die Couch oder in der Sonne sitzen, eine Cola trinken oder einen Eisbecher essen.
Das war auch nach dem letzten Intervall. Wir haben halt gesagt, okay, komm, wir fahren nur 4. Weil Gusti war echt schon durch und dann habe ich gesagt, komm Flo, wir fahren nur 4. Das ist doch für Gusti echt fies und jetzt Gegenwind. Bei uns war es halt genau andersrum. Die letzten 40 Kilometer, das hat halt richtig geblasen, kam der Wind halt von vorne. Und dann war aber Windkante und dann ist er natürlich hops gegangen, dann ist er 1,90 Meter. Und dann wollten wir ihm in der Pause entgegenfahren, dann haben wir gesagt, komm, das reicht jetzt, wir holen ihn ab. Und dann ist er aber irgendwie über die Dörfer zurückgefahren. So, und dann haben wir gesagt, ja gut, dann fahren wir auch noch das 5. Intervall. Und dann haben wir ihn dann nochmal versucht anzurufen, weil wir natürlich eigentlich das zusammen beenden wollten, den Ride. Und dann saßen wir da und weißt du, wenn du die Beine einfach nur so im Sitzen, wenn das so zuckt, weißt du, ich habe dann gesagt, guck mal Flo, da bilden sich jetzt die Mitochondrien. Weißt du, wenn das so diese... Als wenn so ein Alien gerade rauskommt aus der Wade. Weißt du, wenn das alles noch so arbeitet und dann bloß guck mal. Und bei mir war das aber genau das Gleiche. Da mach ich, das sind halt gerade die Kraftwerke, die produzieren jetzt die Mitochondrien. Das ist jetzt richtig Stummy da, was hier gerade passiert. Und das ist doch geil. Da weißt du auch schon, dass die letzten 10 Kilometer noch wirklich nochmal geschielt wird. Und das ist ja, das ist halt auch das Fiese beim Laufen. Wenn du beim Laufen den Zustand hast, dann kannst du dir so einen E-Scooter ziehen und zurückrollen. Weil sonst musst du halt gehen. Das ist so.
Aber das ist eigentlich ganz geil mit so einem E-Scooter. Das ist besser als leer mit dem Rad nach Hause fahren. Noch
jawohl,
so 2 Stunden.
Definitiv. Aber das bedeutet auch, dass du dein Handy dabei haben musst. Wenn du dein Handy nicht dabei hast, dann gehst du an jedem dieser E-Scooter vorbei und denkst, scheiße, wäre ganz geil, da jetzt raufzuspringen und mit 20 km/h nach Hause zu fahren.
Hast du recht.
Aber... Und damit machen wir einen
Deckel auf. Ich habe den Plan gerade eingefügt. 21.09., eine Woche nach Nizza übrigens. Also Nizza und dann eine Woche später ist Berlin-Marathon. 1.07. ist Trainingsstart, ganz scharfer. Für die 12 Wochen.
Da können wir noch chillen. Können wir noch 7 Wochen chillen. Das ist ja hervorragend. Nee, aber dann macht das Sinn mit diesen 3-mal. Echt, 1.07. Geil.
Ja. Ja, stark, deswegen sage ich ja, das hat eigentlich passt das richtig geil, dass du so stark. Jetzt so quasi die jetzt haben wir so eine Transition Phase von Radfahrer zu Triathlet wieder, nur wir lassen Schwimmen weg, zu Duathlet. Und dann stimmt. werden wir Läufer.
Das ist stark. Und dann haben wir bis zum S-Grail haben wir dann ja noch ein bisschen Zeit ins Wasser zu springen.
Ja, es geht auch ohne Schwimmen.
Ja, für dich ja. Wie viel schwimmt man da? 2 Kilometer?
Ich glaube 1,5.
Ach so, das geht. Salzwasser mit Neo, das haut schon hin. Ein bisschen ja. Zugseiltraining machen vorher.
Ich sitz dann da nach Espresso 3 in der Wechselzone und hab schon zittrigen, wenn Nils endlich aus dem Wasser kriegt. Nee,
da kannst du Barista-Kurs machen, bis ich da bin. Das war erbärmlich, als wir mit Dani im Langnerwaldsee waren am Donnerstag und ihr dann, und ich dann auch durch diese ganzen Algenteppiche, ihr wart dann schon an der Boje und ich sah da aus wie so ein Seemonster. Da wusste ich schon, das wird ein ganz, ganz harter Tag, diese 3,8. Die haben mich dann echt gebrochen. Aber gut, damit das nicht passiert, werden wir es jetzt ein bisschen seriöser machen. Jetzt haben wir echt schon wieder einen ganzen Podcast über diese Wettkampfvorbereitung gesprochen.
Ja, ich sage ja, das war sehr viel Input. Also da wird vielen Leuten die Birne bluten, die Ohren bluten.
Ich habe mich überschlagen.
Du hast dich überschlagen. Aber wir müssen noch ganz kurz über die Rennen am Wochenende reden jetzt. Ja. Da dürfen wir nicht so drüber weggehen. Aix-en-Provence steht an. Wieder Männer sowie Frauen, krass besetztes Rennen. Also da ist wieder die Pro Series schlägt wieder zu, kann man sagen. Und ich bin natürlich am gespanntesten. Kann Mr. 10 Points, Ruben Zipuntke, seinen Titel verteidigen?
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ich lehne mich
ganz weit aus dem Fenster, ich glaube nicht. Sorry, Ruben, aber das, ich finde es schon, ich meine, ganz ehrlich, alleine schon Start Nummer 1, Ruben Zipuntke, 2, Christian Blumfeld, 3, Gustav Iden. Das ist doch schon, ich würde an seiner Stelle einfach so die ganze Zeit da am Check-in, würde ich da die ganze Zeit stehen, bis die zweite.
Ich würde die ganze Zeit die Liste posten. Jeden Tag würde ich die in meine Story packen.
Genau, you never know, aber ich glaube, also da hast du das gesehen, dieses Video von Christian Blumfeld, eine Woche nach Texas, das ist wieder so ein Ding, wo du nicht weißt, hat er das jetzt wirklich gemacht oder ist das fake? Da hat er, der hat ein Video gepostet auf YouTube, wie er sich vom Ironman erholt. Und die erste seriöse Einheit war eine Woche nach Texas, 30 mal 400. Also 30 mal 400 ist schon so, wo du echt so denkst, da musst du schon so 4 Wochen vor den Olympischen Spielen kann man das machen. Aber eine Woche nach Texas, 30 mal 400. Und dann ist es mit Spikes auch.
Was?
Damit er ein bisschen Dampf kriegt. Und die ersten waren dann.
Das ist eine Joke-Einheit, oder?
Die ersten waren dann, glaube ich, 69 bis 71. Und die letzten 10, also Nummer 21 bis 30, ist er dann von 69 bis 65 gesteigert.
Bitte was?
Wirklich? Ist auf YouTube, kannst du gucken. Das ist irgendwie so ein 15-Minuten-Ding oder so. Und das sah auch ziemlich schnell aus, ehrlich gesagt. Aber wo ich so dachte, normalerweise freut man sich doch, wenn man eine Woche nach dem Ironman wieder laufen kann. Also ohne Spikes auch. Einfach nur mit dem absoluten Wohlfühlschuh gehe ich mal wieder einen Zehner joggen. Aber Nicky Boy, ich meine, ich weiß es ja auch von meinem Profi, dem würde ich sowas auch nicht aufschreiben. Das sind auch keine Christian Blumenfelds. Aber Junge, Junge.
Krass.
Ja, fand ich auch
ja,
krass.
Ja, ich bin gespannt. Also ist ja der erste 70-3 dann nach dem Ding in Texas, was er da abgeschossen hat, wo er dann mal wieder auf Gustav Iden trifft, der ja auf der 70-3-Distanz doch noch stärker war als auf der langen. Gut, er hatte dann, in Texas hatte er den Platten, ne?
Gustav? In Texas hatte er einen Platten.
Gustav genau.
Zwei oder drei sogar.
Ja, dann zählt das Ergebnis nicht. Stimmt, genau. Das hatte ich schon wieder verdrängt. Ja, also ja, ich bin gespannt, ob der dann nochmal einen Schritt wieder gemacht hat. Aber den größten Schritt, Lionel Sanders. Harter Sprung.
Boah, Wahnsinn. Geil. Also unfassbar. Auch da ja wirklich wieder krass. Also ist ja auch schon richtig gut geschwommen, also muss man auch sagen, hat er ja wirklich nur, glaube ich, eine Minute Rückstand nach vorne. Detlef ist ja schon sensationell geschwommen, ist ja in der Gruppe um, wie heißt der schnelle Australier, der von der ITU-Distanz kam, der auch ganz lange in der Filiol-Truppe war. Ist Fünfter, Sechster geworden, Jacob Birthwistle.
Ach so,
also
ja.
Mit Birthwistle zusammen aus dem Wasser rausgekommen. Ich meine, das finde ich schon ziemlich krass. Also da war eigentlich schon, wo ich gedacht habe, okay, der ist heute unschlagbar. Und dann kam, glaube ich, tatsächlich eine Minute oder anderthalb Minuten später Lionel aus dem Wasser, der dann auch nochmal eine Minute und oder anderthalb Minuten Vorsprung vor Sam Long hatte. Also wo du wirklich denkst, okay, der hat jetzt wirklich im Schwimmen, das hat er gut gemacht. Und dann ist er halt auch raus und er hat dann auch das Loch relativ schnell nach vorne zugefahren und ist dann ja einfach mit 2:40 Vorsprung auf Sam Long vom Rad gestiegen. Ich habe es auch gesehen, also das habe ich mir dann doch auch angeguckt. Und das war wieder so faszinierend zu sehen. Du siehst dann irgendwie, wie Lionel raushumpelt. Und denkst so, okay, richtig schnell ist es nicht. Dann siehst du Sam Long, der halt einfach für seine Größe auch einfach so einen fantastischen Laufstil hat. Der sah dann halt einfach auch richtig, richtig schnell aus. Und dann kommt der erste Split und dann ist Sam Long die ersten 3 Kilometer 5 Sekunden schneller gelaufen, als Lionel Sanders gehumpelt ist. Also so, das ist echt, das ist so faszinierend, wie der, die Ferse kommt ja 10 Zentimeter über den Boden. Das ist ja wirklich, aber halt so schnell.
Der schaffelt
das Ding wirklich so durch. Unvorstellbar. Was ein Typ. Krass. Und ich meine, natürlich ist jetzt immer diese Diskussion, ja, er trainiert jetzt so wenig. Du musst ja immer sehen, was er die letzten 3-4 Jahre trainiert hat. Und da hat er halt einfach sehr volumenbasiert trainiert. Hat er halt erst mit Mika Eden zusammen trainiert. Dann letztes Jahr ja, finde ich ja irgendwie, ich würde jetzt fast sagen, seine erfolgreichste Zeit, stimmt aber natürlich nicht, wenn du jetzt Oceanside gewinnst und dann jetzt auch noch St. George gewinnst.
Ja.
Aber die Wochen und Monate mit Frodo waren ja auch tatsächlich einfach sehr erfolgreich. Aber da hat er natürlich auch volumenbasiert trainiert und das ist ja jetzt nicht weg. Und wenn er da jetzt halt dann entsprechend die richtige Intensität draufsetzt, dann funktioniert das Ganze natürlich. Super spannend. Also ich bin sehr gespannt auf seine ersten Ironman, ob das funktioniert. Also wie er das dann halt wirklich auf die Länge transferiert. Denn er war ja schon, würde ich schon sagen, auf der Halbdistanz deutlich erfolgreicher bisher als auf
ja,
der Langdistanz.
Ja, immer, weil so. Seine mentale Härte sich so weh zu tun,
genau.
Das kriegst du halt auf dem Halbmarathon, kriegst das halt durchgerannt und auf 90 Kilometer durchgedrückt, aber auf 180 ist dann halt nicht mit Härte zu machen. Da ist dann Nutrition, da ist Pacing, da ist CDA-Wert,
halt, ne?
Ökonomie.
Das ist
genau. Halt
ein ganz wichtiger Faktor, aber ist natürlich trotzdem absolut faszinierend zu sehen, wie er da halt einfach dieses Ding ja wirklich auch souverän gewonnen hat und dann auch nochmal den Streckenrekord pulverisiert hat. Ich meine, der ist da, das ist ja wirklich eine richtig, richtig, richtig schwere Radstrecke und der ist, glaube ich, unter 2 Stunden Rad gefahren.
Ja, unter 2 Stunden.
Das ist einfach wirklich brutal und auch geil zu sehen, wie er und Sam Long sich halt gegenseitig auch abfeiern, weil die jetzt ja doch dann einige Key-Sessions zusammen gemacht haben, auch auf der Bahn und so. Und das ist schon cool. Also das war wirklich absolut faszinierend zu sehen. Also wirklich schwer beeindruckend. Bei den Frauen Paula Findlay ganz souverän gewonnen. Das war natürlich auch richtig, richtig stark. Also es ist schade, dass St. George nicht mehr im Wettkampfkalender dabei ist, weil ich das auch einfach zum Gucken immer wieder sehr faszinierend finde. Es ist einfach eine tolle Gegend und das Rennen halt einfach auch wirklich sehr cool ist. So und ja, jetzt Ex. Gleich das nächste. Jetzt kommt halt wirklich Highlight auf Highlight, ne? Ich meine, Aix en Provence und dann 2 Wochen später ist schon Ironman Hamburg. Also das ist schon wirklich cool. Und in Aix muss man halt dann auch mal sehen, aus deutscher Sicht, du hast es gesagt, Ruben, mit der Startnummer 1, dann auch wieder Paul, der ja auch wirklich echt stark war in Texas, Willi Hirsch wieder dabei, der natürlich von Texas sicherlich ein bisschen was gut machen will und dann auch einmal Leo Arnold, aber auch Jonas Schomburg.
Ja.
Der hat jetzt echt Blut geleckt, was die Serie anbelangt. Dann natürlich Mark Eggeling mit ähnlichen Voraussetzungen wie Willi Hirsch. Für ihn war ja Texas auch eher so ein Rennen zum Abhaken. Dann Nils Huckschlag noch am Start aus deutscher Sicht. Weiter runter gehen, wer da noch kommt.
Ja, interessant noch, letztes Jahr in Rot super stark gewesen, Stefan Zacheus.
Stimmt.
Dann glaube ich dieses Jahr sein 73, ich glaube damit steigt er in die Saison ein. Ich habe zumindest noch nichts gesehen von ihm jetzt.
Aber er ist ja Luxemburger.
Er ist Luxemburger, ja, klar.
Klar, nee, genau. Aber wird auch super spannend sein. Stimmt, der hat in Rot ein richtig gutes Rennen gemacht, hast du recht, stimmt. Richtig, richtig geile Langdistanzpremiere.
Genau, da hat er nochmal, also ich glaube der macht noch ein Jahr jetzt.
Mhm.
Da bin ich mal gespannt, was er macht. Und ja, dann aus deutscher Sicht natürlich letztes Wochenende, vorletztes? Wann war dein? Zwei Wochen schon her, ne? Jesolo
ist jetzt zwei Wochen her.
Zwei Wochen her. Genau. Lena Meissner, genau. Zweite geworden, startet jetzt auch wieder Aix-en-Provence. Da bin ich mal richtig gespannt, was da passiert. Laura Jansen.
Hat einen guten Ironman Südafrika.
Mhm. Genau, und dann aus Deutschland noch Franziska Hoffmann dabei und Mareike Gul. Habe ich jetzt von beiden noch nicht viel gehört. Bin ich mal gespannt, was jetzt da passiert in Aix-en-Provence. Und auf wen ich richtig gespannt bin, Lisa Perterer, Österreicherin, geht auch mit der Nummer 2 ins Rennen, die ja einfach bis jetzt eine richtig, richtig, richtig starke Saison hatte, die ja auch ITU-Zirkus immer unterwegs war, aber da hast du die natürlich nie irgendwie, oder was heißt natürlich, aber nicht jetzt irgendwie so, dass der Name war, den du verfolgt hast.
Wir haben sie
und
nicht so wahrgenommen.
Wir haben sie nicht so verfolgt, in Österreich wahrscheinlich schon. Genau. Aber
und wahrscheinlich auch jeder Kurzdistanzler, der ja einfach im Weltcup mit drin ist, der wird sie auch kennen. Aber
nein, ich kannte sie, aber das ist ja jetzt nicht so, dass du gesagt hast, sie startet krass Favoritin. Und jetzt, was sie da T100 gemacht hat und bei den ersten, also komplett ihre Saison bis jetzt war ja super, super stark.
Zweite in Singapur geworden bei der T100.
Genau, und ich würde sie da jetzt schon fast als Favoritin sehen, also für Aix-en-Provence, da bin ich echt gespannt, was sie macht.
Ja, absolut, also definitiv. Ich meine, klar, Marta Sanchez hat auch schon richtig gute Rennen gemacht, Nikki Barlett, aber ist schwierig, Sarah Svensk, auch eigentlich eine, die immer recht gut sein kann, aber definitiv, also von dem, was sie bisher gezeigt hat, würde man wahrscheinlich auch sagen, ist sie da die Top-Favoritin. Und ich glaube, die Strecke ist ja auch recht anspruchsvoll, ne? Ist jetzt, glaube ich, nicht so eine reine Presserstrecke. Also ich glaube,
genau. Ja, ich bin mal gespannt. Also das ist bei den, wir haben es ja schon öfter gesagt, bei den Frauen gibt es ja so oft gar nicht so diese krassen Unterschiede zwischen Flach- und Berghochstrecken, zumindest gefühlt. Aber ja, ich bin da auch gespannt, gerade so die Kurzdistanzerin, jetzt dann auch eine Lena, die jetzt letzte Woche vor zwei Wochen zweite war und das war ja eine rein flache Strecke in Jesolo. Und da weiß ich auch, da hat sie immer ein bisschen mit gestruggelt im letzten Jahr mit ihrer 73-Premiere, weil dieses TT-Fahren so lange in der Position, dass im ersten Jahr, wenn du von der Kurzdistanz kommst, das sieht man bei so vielen Kurzdistanzathleten, dass das so ein bisschen, man erstmal ein, zwei Jahre braucht, bis man da seine Position gefunden hat und auch wirklich da durchdrücken kann. Und da ist natürlich so eine Strecke, wo es viel hoch und runter, links, rechts geht, viel, 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 viel besser für alle Kurzdistanzathleten, zumindest die gerade so diesen Switch gemacht haben. Da denke ich mal, werden die auf jeden Fall nochmal deutlich stärker sein, als jetzt so die reinen 73 Langdistanzathleten, die schon an diese Position geradeaus fahren, Kopf runter gewöhnt sind.
Im Grunde genommen natürlich auch eine Strecke, die Jonas Schomburg unheimlich liegen müsste. Ne?
Absolut. Also
ist ja auch einer, der wirklich absolut über die Skills auf dem Rad verfügt und der jetzt auch schon wirklich, wirklich beeindruckende Leistung gezeigt hat. Ich denke auch nochmal zwei Wochen mehr Regeneration vom Ironman Südafrika wird ihn in die Karten spielen.
Also, da bin ich gespannt, ob dann Blumenfeld versucht, bei Zipunke mitzufahren, weil sobald er die erste Kurve hinter Ruben fährt, wird er wahrscheinlich das nicht wieder machen. da wird er mit seinem Rad dann wahrscheinlich nicht rumkommen, wenn er die Linie von Ruben wählt. Sollte Ruben beim Schwimmen oder nach dem Schwimmen irgendwie um Blumenfeld rum sein. Das finde ich sehr, sehr interessant.
Ja, wobei tatsächlich ja auch zumindest Gustav, ja auch was die Skills anbelangt, ja auch sehr gut ist. Also als er in Nizza 73 Weltmeister geworden ist, kommt ja auch vom Mountainbike-Fahren. Also ich glaube, nicht steuern werden die Norboys, also die werden auch steuern können. Also ich glaube, ja, natürlich ist Ruben nochmal, was das anbelangt. Ich meine, der legt sich auch entsprechend drauf an.
Ja.
Aber ich glaube, dass die Jungs auch technisch, ich meine, die sind wahnsinnig viel in der Höhe unterwegs und die werden schon auch, glaube ich, auch das beherrschen.
Ah, ich habe Bock.
Wird spannend sein. Wird absolut, absolut spannend sein. Und wie schon gesagt, ich meine, so sind wir in den Podcast eingestiegen. Die Einschläge kommen näher auf gut Deutsch gesagt. Also die Rennen, die sind jetzt halt nicht mehr in Südafrika, in Texas oder sonst wo, sondern jetzt sind sie wirklich auch schon bald in Deutschland. Und ich meine, Kraichgau ist ja auch schon bald. Das darf
Woche
man auch
später.
Nicht vergessen. Ja.
Woche später.
Also insofern ist das schon wirklich cool. Und jetzt geht's wirklich los. Also das
und weißt du, was noch losgeht?
Na?
Und du hast mit Sicherheit noch nicht auf die Startliste geguckt und das ist krass. Ironman Lanzarote.
Stimmt. Oh, der
Lucy
Klassiker.
Lucy Charles Barkley.
Ja, aber startet sie tatsächlich?
Keine Ahnung. Steht noch auf der Startliste.
Nein, ich habe sie auch auf dem Pro-Panel gesehen, aber ich habe mich gefragt, ob sie startet oder ob sie einfach nur so als, als Stargast da ist, weil sie ja im Club La Santa ihre zweite Heimat hat. Aber krass.
Ich weiß nicht. Ich bin nämlich, ich habe eben die Liste aufgemacht und war auch so super überrascht. Ich gehe jetzt okay. gerade mal bei Insta gucken, ob ich da irgendwelche.
Nee, Infos. Aber dann wird sie safe starten.
Ja, also, denke ich nämlich auch.
Davon ist auszugehen.
It's Race Week, ja. Bring it, ja. Bringing Geil. It back to where it all started.
Krass.
My pro career spannend. Kicked off on this island, so Ironman Lanzarote will always have a very special place in my heart.
Mega.
Also, da können wir mal gespannt sein, ob sie wieder fit ist und endlich wieder ins Renngeschehen eingreift. Das ist richtig cool. Kleineres Frauenfeld, 15 Mädels nur, ist ja aber immer so auf Lanzarote. Mhm. Ich meine, das tun sich nicht viele an, weil es einfach brutal hart ist, dieses Rennen.
Ja, und, aber für mich ja immer noch eins der geilsten.
Also ja, ja, es ist richtig geil. Und dann bei den Männern Sam Laidlow, da bin ich auch gespannt, ob er startet und was das wird.
Nein, der wird nicht starten.
Er steht noch drauf, ich weiß nicht. Ich gucke auch mal schnell Insta und weißt du, wer noch drauf steht?
Na?
Da drunter? Cameron Worth.
Ja gut.
Wie immer, jedes Jahr.
Ach krass.
Ja, also.
Ja, aber Laidlow wird nicht starten. Also nein, der ist auf gar keinen Fall. Er wird irgendwie eingetragen gewesen sein, weil er wahrscheinlich verifizieren wollte oder sowas und er rot macht, aber der ist doch jetzt gerade erst wieder auf dem Weg zurück.
Denke ich auch. Nein, er hat auch gepostet hier was irgendwie back in Catalonia vor 8 Stunden, also dann safe nicht starten.
Nein.
Ja.
Und Cameron Worth ist auch schwierig einzuschätzen. Und von den deutschen Boys, irgendjemand so aus der
Lukas Stahl. Ich gehe gerade mal durch, habe noch gar nicht geguckt. Christoph Mattner. Ja, das war's.
Lukas Stahl war, glaube ich, auf Lanzarote aber auch schon mal richtig gut. Der war ja immer Amateur-Weltmeister.
Christoph Mattner, weiß ich gar nicht, ob er auch Weltmeister war, aber auch als Age-Grouper super stark.
Ja. Aber gut, ist natürlich auch, ich meine, die werden auch 2-3 Slots haben. Und da werden die Jungs wahrscheinlich drauf schielen, aber da werden wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Franzosen und Spanier am Start sein, die dann halt doch auch einfach echt gut sind.
Ja, Clément Mion, Anno Guillaume.
Clément Mion, das ist ja auch, der hat auch irgendwie jetzt die letzte Jahr war nicht so seins, ne? Der ist ja auch so unglaublich in Nizza so stark auf diese Bühne getreten.
Torben Dix Madsen.
Oh, das ist auch so die Wikinger. Alter Schwede, Wikinger. Stark. Sind stark, die. Krass.
Ja. Aber ich bin vor allen Dingen gespannt auf Lucy. Deswegen wollte ich es nochmal anbringen hier.
Wahrscheinlich macht sie Top 10 gesamt. Naja gut, bei Anne war das doch letztes Jahr.
Ja.
Oh ja, Anne übrigens ganz fies, weil wir im letzten Podcast noch drüber gesprochen haben. Nachdem sie die Volcano-Distanz so gut gemacht hat, wollte sie ja letztes Wochenende bei der Challenge Salou das erste längere Rennen machen und ist dann wohl tatsächlich mit einer Fußverletzung nach dem Radfahren ausgestiegen. Also hat sich wohl irgendwie im Training vorher schon ein klein bisschen was am Fuß getan und weiß ich nicht, ob das dann geplant war oder ob sie gehofft hat, dass es dann im Wettkampf vielleicht doch geht, aber ist dann wohl verletzungsbedingt ausgestiegen. Natürlich super schade, weil ich hatte ja gesagt, dass ich ein klein bisschen darauf spekuliert hatte, dass sie vielleicht hier in Hamburg dann doch noch am Start steht. Hätte mich wirklich sehr gefreut. Aber das scheint wohl nicht der Fall zu sein. Sehr schade übrigens. Also gute Besserung an dieser Stelle.
Ja, Nils, haben wir es geschafft für heute?
Würde ich sagen, oder?
Machen wir einen Deckel drauf, gehen wir ins Bett, gehen wir schlafen. Wilde Episode.
Yep. Aber ich hoffe, eine, wo man einiges draus ziehen konnte. Das war die Intention. Insofern glaube ich.
Ich brauche doch noch einen Rat.
Kleiner Motivationsbooster für die nächsten Wochen. Niki, Bosch, schieß los.
Aerosuit am Sonntag?
Also ich würde sagen, so wie du aussiehst, kannst du es erlauben.
Aerosuit und dein GoPro umschneiden.
Oh, das wär natürlich ein Fail. Musst du? Nee, ja, musst du nicht.
Ja, aber es ist ja.
Bist du der Medien, bist du der Medienfuzzi bei der Fünfer-Gang oder was?
Ja, das, keine Ahnung, aber wenn es geil wird und gute Bilder und ein kleines Video drüber machen, wäre da auch schön.
Ja, aber wahrscheinlich sind das doch alles Jungs, die währenddessen das Telefon rausnehmen und mal aus der Hüfte schießen können.
Hast du recht.
Also nee, das würde ich nicht machen. Da wirst du komisch angeguckt.
Dann haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. diese Entwicklung im Radsport. Ich könnte das ja auch mitmachen und meinen Aero-Helm aufsetzen.
Ah, oh, finde ich aber, das ist echt so, Education First macht das, ne? Oder machen jetzt relativ viele.
Picnic Post NL jetzt auch beim Giro. Oh, Giro, ja, haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, über Mats Pedersen, der alles abrollt. Ja, nächste Woche machen wir das vielleicht.
Ich glaube nicht.
Oder, nee, stimmt.
Ja, nee, aber mach das nicht. Ich finde tatsächlich, das ist auch echt so ein Ding.
Nein, mache ich nicht. Ich ziehe den Aero-Straßenhelm an.
Aber ich finde auch, weißt du, die sanktionieren alles, die UCI, nicht sanktionieren, sondern regulieren alles. Und dann aber darfst du da mit diesem Hammerhead-Helm rumlaufen, also wo du echt schon so denkst, Alter, wie sieht das aus? Und ich finde jetzt auch diese Aero-Helme beim Straßenrennen, du erkennst irgendwie die ganzen Gesichter nicht mehr und sowas alles, boah, das ist irgendwie so, weiß ich nicht. Ich meine, du kannst doch nicht die Sockenlänge regulieren und dann dürfen die aber mit Aero-Helm beim Straßenrennen fahren. Das ist doch wirklich so ein bisschen, spielt die Ästhetik doch auch mit.
Also, bald dürfen die auch TT-Bike nehmen.
Ja, I don't know. Also finde ich nicht gut. Nee, das wird
okay, ästhetisch. Ich wollte nur kurz wissen, was die Style-Polizei sagt.
Ja, aber das wusstest du ja vorher auch schon.
Ja, also ich würde auch eher am Aerosuit. Soll ich den Triathlon Aerosuit nehmen? Da habe ich noch Taschen hinten dran. Oder ich habe ja noch vom King of the Lake so einen richtigen Zeitfahranzug.
Oh, krass.
Mit langen Ärmeln, wo du hinten die Startnummer hinter diese Folie machen kannst, dass da nichts flattert und so?
Nee, du brauchst schon einen mit Taschen. Also so wie die Radrennen fahren. Die fahren doch zum Teil jetzt mittlerweile auch mit Aerosuits.
Ja, alle, immer. Aber so einen habe ich nicht. Aber der andere hat nur Triathlon-Polster. Und auf dem Rennrad?
Nee, das ist irgendwie auch nichts.
Ja. Ich brauche ja keine Taschen. Ich kann mir einen Beinabschluss unten reinmachen.
Aero-Radtrikot hast du doch.
Ja, das habe ich, aber das wäre dann.
Ja,
das sitzt schon anders. So ein Suit ist schon anders.
Ja, aber Aero-Radtrikot würde ich machen.
Ich muss nochmal gucken. Ich teste nochmal. Ich schieße mich da nochmal rein.
Du bist ja nur der Wasserträger, Nicky Boy.
Weißt du, so fürs Feeling, so für die flachen Etappen. Das ist auch so, in diesem Zeitverein-Teil, da kannst du auch nicht gerade stehen.
Nee, das ist, da musst du immer gebeugt sein.
Das ist echt so, das ist so krass. Okay, so, Nils, wir quatschen nächste Woche.
Toi, 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 bei Rund um Köln, ist es Rund um Köln? Ja.
Rund um Köln, ja.
Rund um Köln, geil. Der Klassiker.
Rund um Köln, der Klassiker, das rund wird um gut. Köln.
Gibt es auch noch Köln-Schuld-Frechen? Gibt es das eigentlich auch noch? Das war immer so der Osterklassiker. Gibt es, glaube ich, nicht mehr, ne?
Kann
das war immer
nicht
so
sagen.
Mitte März, der Auftakt war immer Köln-Schuld-Frechen. Ja. Fieses Rennen mit einer Windkante. Da musstest du immer an einer bestimmten Position, bist du irgendwie so eine Rechtskurve und dann warst du auf der freien Fläche und da war dann immer Windkante.
Das ist mein altes Trainingsrevier, Nils. Mein altes Trainingsrevier.
Stimmt, jetzt geht's für dich zurück in den alten Hut. Geil.
Nee, das ist jetzt Bergisches, da bin ich ja nie hingefahren, aber Köln-Schuld-Frechen. Das ist ja da in der Eifel.
Ja.
Und da sind wir oft hingefahren. Also da über die Felder, wo du jetzt, ne, wo die Windkantensituation ist und dann geht's ja da auch hoch und runter. Ja, klar.
Geil. Na, super. Ich bin gespannt. Da gibt's ja wieder einen Race Report von dir nächste Woche.
Nächste Woche, ja, achso, ja, vielleicht nicht.
Warum nicht?
Nächste Woche? Wenn da wieder ein Gast am Start ist.
Ach, stimmt.
Ja, müssen wir mal gucken. Wie wir das machen. Müssen wir uns das einfallen lassen.
Das kriegen wir hin, Nicky Boy.
Sehr gut.
Toi, 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 vor allem komm sturzfrei durch, das ist immer das Wichtigste.
So sieht's aus.
Und euch ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Training.
Tschüss.
Oder racen, bis dann.
Und wenn ihr Fragen habt, schreibt Nils, nicht mir.
Ciao.